Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 11 von uns. Heute mit den sehr interessanten Themen der WWDC natürlich. Endlich hat sie angefangen.
Ja. Hm.
Yippie!
Genau. Es war Weihnachten.
Ja, die Nacht von Sonntag auf Montag war sehr kurz für mich. Konnte von Nervosität kaum schlafen. Aber jetzt hat sie ja endlich begonnen. Wir sind theoretisch, also laut Zeitrechnung, mittendrin. Und wollen mal also ein bisschen die Themen durchgehen, was ist neu in den Systemen. Erstmal nur offizielle Sachen, beziehungsweise keine tiefen Entwicklerthemen, weil wir uns die auch noch alle angucken müssen. Wir haben ja heute erst einen Talk, also eine Videosession gucken können, die Apple quasi dienstags abends veröffentlicht hat. Und die neue haben wir jetzt noch nicht geguckt, die ist jetzt erst ein paar Stunden online.
Ja, also technische Themen werden wir dann später nochmal im Anschluss machen. Wir konzentrieren uns jetzt eher auf die User-Features und auch da werden wir jetzt nicht jedes einzelne Feature durchgehen. Das würden wir, glaube ich, gar nicht hinbekommen. Es ist wieder so viel Holz dieses Mal. Also wir picken uns so mit das Schönste raus und viele Sachen wissen wir auch gar nicht so richtig, was Sache ist. Also die kleinere meine ich jetzt. Ne? Die müssen wir dann auch noch anschauen. Das kann man dann alles im Anschluss mal besprechen. Aber wir wollen uns mal vor allen Dingen mal die Neuerungen anschauen und vor allen Dingen, was erwähnenswert ist. Tja, genau. Womit fangen wir an?
Ja, mit dem wichtigsten iOS 14. Also das Wichtigste, weil größte Marktanteil, glaube ich, von allen Geräten. Deswegen sage ich mal das Wichtigste.
Erste Bemerkung an der Stelle, es ist immer noch iOS, ne?
Ja, genau, kein iPhone.
Keine Namensänderung.
Ja, das haben sie sich geschenkt.
Mhm. Ich war fasziniert.
Ja, muss ja nicht sein mit der Namensänderung. Ist ja, man kennt es ja so, warum auch wieder zurück. Ich meine, sie haben ja iPadOS getrennt, warum wieder auf das auch nochmal ändern?
Naja. Ja, wäre konsistenter gewesen, wenn man jetzt über die Namensgebung nachdenkt. Ne? Vielleicht haben sie ja noch andere iOS-Geräte im Hinterkopf und wollten es dann auch nicht zu spezifisch werden lassen.
Genau.
Um das Orakel gleich wieder auszupacken.
Genau, wir wissen ja nicht, was kommt. Genau, orakeln wir mal wann anders, denn wir haben heute mehr als genug interessante, spannende
Themen.
Heute
wird nicht orakelt.
Genau. Erste wichtige Fakt zu iOS 14, es ist kompatibel mit allen iOS 13-Geräten.
Yippie.
Also es fällt keiner raus.
Mhm. Ist ja immer eine großartige Sache.
Kein iPhone SE 1 Nutzer.
Mhm. Das SE bleibt uns natürlich dann auch erhalten. Für die Nutzer natürlich immer positiv. Ein weiteres Jahr mit frischen Software-Updates. Ne?
Genau.
Großartig.
Ja, mit neuen Features. Das ist immer angenehm. Ja.
Richtig.
Ja, und das wohl auffälligste Feature, würde ich jetzt mal behaupten, was man mit iOS 14 mal so in Verbindung bringen kann, ist der Homescreen wurde überarbeitet.
Boah.
Ich hätte es nicht geglaubt. Hätte mir vorher das wurde ja viel gesagt, ich habe aber gedacht, nee, das fasst Apple nicht an, dann haben die irgendwie keine Ahnung. Aber doch, die haben es gemacht.
Mhm. Ich habe ja echt geglaubt, die haben Angst davor, das Ding anzufassen eine Zeit lang, weil einfach nie was dran passiert ist an diesem Homescreen. Ne? Also rechts und links haben sie geschraubt und oben und unten, ja, alles, was man ziehen, schieben und machen konnte, haben sie geändert. Aber dieses Homescreen-Grid mit den App-Icons, da hat sich ja nie was dran geändert.
Ich dachte echt, da wollen sie nicht ran. Da sind sie tatsächlich nie dran gegangen und deswegen umso mehr wundert es mich. Ne?
Mhm. Ja, und die haben natürlich auch Respekt gehabt vor dem ganzen Hintergrund, wenn solche Widgets, wie sie jetzt vorgestellt worden sind, laufen und die würden praktisch die UI blockieren, dann könnte das natürlich das gesamte Betriebssystem in Probleme bringen und Abstürze verursachen. Also jetzt haben sie das nachgezogen, was bei Android ja schon lange ist. Also so langsam gleichen sich die Sachen wirklich an.
Stromfresser, meinst du?
Nein. Nicht nur das, ja. Also auch mit den Widgets, weil das muss man ja sagen, das sind ja Sachen, die Android schon von Anfang an konnte. Und Gott sei Dank haben sie es nachgezogen, weil es ist einfach echt sehr schön und man kann kann sich schnell eine Übersicht zu bestimmten Apps oder Status-Updates geben mit diesen Widgets. Also das haben sie schon sehr schön gemacht.
Also hast halt die Möglichkeit, finde ich, dass du gewisse Informationen, die du häufig benötigst, wirklich direkt auf dem Startscreen hast. Ich sage jetzt mal Lieferverfolgung, wenn du online was bestellt hast oder Aktivitätssachen oder so, ne?
Ja, lass mal doch vielleicht einen Schritt zurückgehen und das Ganze mal einmal gerade nochmal erklären. Also ich gehe mal davon aus, dass nicht alle zwingend die Keynote gesehen haben. Also die Widgets im Prinzip das, was es auch bisher, also visuell zumindest, als Today-Widgets in diesem extra Screen gab, ist jetzt im Prinzip auf den Homescreen gewandert. Das heißt also, man kann diese Widgets in einer etwas anderen Form, in einer modernisierten Form jetzt auf den Homescreen ziehen. Man kann sie auch da lassen, wo sie bisher gewesen sind, ne? Aber man kann sie eben zusätzlich auf den Homescreen ziehen und vor allen Dingen auch frei positionieren. Das heißt also nicht nur oben oder unten, sondern auch irgendwie quasi mittendrin und gemischt mit den Icons. Es gibt drei unterschiedliche Größen, schmal, breit und höher.
Ja, genau. Ne? Also das sind, im Grunde sind das immer so vier Spots von Apps, ne? Von der Größe her. Das kleine nimmt vier Apps weg, das nächste nimmt dann acht Apps weg, also vier Apps in der Breite auch weg. Na, da kommt dann immer das Doppelte hinzu und dann kommt nochmal das Zweite eigentlich darunter, wenn man es genau nimmt, und dann hast du halt dein großes Widget, so ist das aufgebaut. Und also das Muster der Apps bleibt, der aufgeräumten Apps bleibt im Grunde genau gleich, daran ändert sich gar nichts. Aber man hat halt die Möglichkeit, diese Widgets da vorne reinzuschicken, die jetzt auch tatsächlich als Widgets funktionieren. Auch wenn das jetzt mal ein bisschen technisch vorgegriffen ist, das andere waren ja früher Today-Extensions als Technik, und das haben sie ja jetzt dann als richtige Widgets gemacht, ne?
Das waren auch schon Widgets, nur die Hintergründe wissen wir jetzt auch noch nicht so hundertprozentig. Technologisch ist das alles etwas anders gemacht worden, muss man sich mal genauer anschauen, was da jetzt technisch der Unterschied wirklich ist. Nichtsdestotrotz sind das quasi modernisierte Widgets, um es einfach mal so auf User-Ebene stehen zu lassen. Und ja, die sind da an der Stelle jetzt schön zum Zusammenstellen neu gemacht. Und zu den einfachen Widgets gibt es dann auch noch so ein kleines Schmankerl von Smart Stack genanntem Widget, welches dann mehrere Widgets kombiniert, aber irgendwie nach Siri-Logik. Ne? Also so irgendwie so intelligent zum Tag, zum aktuellen Zeitpunkt da irgendwie was anzeigt.
Quasi mit der On-Device-Intelligence, ne, die sie da sowieso schon mit Siri machen, dass sie versuchen vorherzusehen, ähnlich wie man das vom Watchface, diesem Siri Watchface oder sowas kennt, den Siri-Vorschlägen, die es auch schon fürs iPhone gab, ist im Grunde ein ähnliches Prinzip. Ne? Es versucht halt vorher zu sehen, welches Widget interessiert dich jetzt gerade an der Hand deines Verhaltens, um dir das passende zu präsentieren. Ne? Also die Idee dahinter ist großartig. Das ein oder andere funktioniert davon auch ganz toll, von diesem On-Device-Intelligence. Ich habe das immer mit der Bahn, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Und habe ich normal immer geguckt, ob die Verspätung hat, oder gucke ich immer, ob die Verspätung hat. Und deswegen schlägt er mir das jetzt mittlerweile schon immer direkt vor. Um zu gucken, möchtest du die Bahnverbindung suchen, dann ziehe ich noch einmal die Spotlight-Suche auf, sag suchen, fertig. Das ist ja auch Teil dieser On-Device-Intelligence. Muss man abwarten, wie gut das funktioniert, wird man ausprobieren. Ja, also ich habe das, also um kurz zu sehen, wir haben das dann soweit schon mal ausprobiert, als dass wir das natürlich auf Testgeräten installiert haben, mal iOS 14. Hier sind nochmal klar der Hinweis, Testgeräte, nicht Produktivgeräte. Und
haben wir letztes Mal ausgiebig drüber gesprochen, wer sich das nochmal anhören möchte. Genau.
Also was man zu diesen Smart Stacks noch sagen kann, man kann halt über Swipe-Gesten dann durch diese verschiedenen Widgets durchgehen. Dann kann man auch die entsprechende Widget wählen.
Genau. Wobei das so ein bisschen trivial ist, weil Siri wählt halt eben aus, welche Widgets da angezeigt werden. Also das ist schon so eine Sache, wo man sich eher darauf verlässt, was Siri einem anzeigt und dann auch nach vorne holt. Ne? Man kann das dann durchseppen, aber die Idee ist, glaube ich, dass das ganz von alleine nach vorne geholt wird. Aber das sind so Themen, das muss man sich dann natürlich jetzt auch mal anschauen, denn solange man keine ordentlichen Daten trainiert hat, zeigt er einem natürlich auch nichts Sinnvolles an. Genau. In dem Sinne muss man das jetzt alles erstmal ausprobieren.
Ich kriege zum Beispiel immer viel das Foto-Widget angezeigt, da mache ich mir nie was mit Fotos auf dem iPhone, aber
genau.
Gut,
er hat immer ein Foto von Thorsten.
Ja, sehr schön. Ich immer von meiner Schwester, wo sie 2 war. Das ist auch sehr interessant.
Noch besser.
Ja, also. Aber wie gesagt, es ist jetzt, liegt natürlich auch daran, dass es jetzt nur die Standard-Widgets gibt. Das bleibt ja abzuwarten, wie die Funktionen sich erweitern, wenn dann dritte Anbieter-Widgets kommen. Also, aber das Potenzial sehe ich als sehr groß. Also ich freue mich, ich weiß jetzt schon so ein paar Apps, wo ich mich freuen würde, wenn sie ordentliche Widgets haben.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Today-Widgets. Ich habe damals auch mal welche gebaut, als die, wann ist das gewesen? iOS 11, 10 oder sowas um den Dreh, als die Today-Widgets damals kamen. Die sind ja leider praktisch Rohrkrepierer gewesen. Ne? Also irgendwie keiner hat die benutzt. Wir hatten da damals ein Tracking drauf und da waren halt eben irgendwie Nutzungszahlen von 50 Aktivierungen im Monat oder sowas. Das hat echt niemand benutzt. Und ja, die Hoffnung, dadurch, dass das jetzt wirklich auf den Homescreen kommt, statt nur auf diesen Extra-Screen, wo nie jemand drauf geht, ist natürlich dann die Annahme und die Hoffnung da, dass das besser funktionieren wird. Kann man gespannt sein. Ne? Ich hoffe, die Entwickler werden sich drauf stürzen und dann auch eifrig Widgets bauen.
Ja, dann gibt es noch eine weitere Sache von diesem Homescreen-Redesign. Und zwar haben die App-Library eingeführt. Das heißt, er sortiert sich automatisch die Apps nach Kategorien und man kann halt seinen Homescreen aufräumen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Pages, wo ich durchswipen muss und da kann man bei der Konfiguration der App-Library das auf zum Beispiel 2 Seiten eingrenzen und hat nicht mehr diese Massenanzahl an Pages, die man durchgehen muss.
Genau, also so für diese Leute, die exzessiv Apps installiert haben. Also ich zeige da auf jeden Fall schon mal auf.
Ja, ich auch.
Ja, ich glaube wir alle. Ne?
Ich habe nur sehr viele Ordner, das muss ich dazugeben. Ne? Also ich hab nur 3 Seiten, aber ich habe auch dafür auf der einen Seite nur Ordner und die haben teilweise 6 Seiten oder sowas. Ne?
Also du findest die Sachen dann in den Ordnern aber nicht wieder oder nutzt du die aktiv in den Ordnern?
Nein, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nicht, wo irgendwelche Apps
bei mir sind.
Ich mache alles über Spotlight.
Ja, nur über die Suche. Ja,
genau.
Also wenn die wieder kaputt geht in der Beta, habe ich ein Problem. Hatte ich letztes Jahr nämlich schon, als sie kaputt war. Weil dann finde ich nichts mehr. Dann ist mein iPhone für mich völlig unbrauchbar.
Ja, das habe ich auch zeitweise gehabt. Das ist natürlich sehr nervig. Vor allen Dingen, ich zähle mich genauso zu diesen Kindern, die diese 20 Pages mit Apps haben und halt eben einfach dann nichts mehr wiederfinde und halt eben einfach nur über die Spotlight-Suche gehe und dann selten benutzte Sachen halt eben einfach überhaupt nicht sortiert sind hinten. Ich habe ja tatsächlich relativ viele Seiten für die klassischen Nutzer, wo ich sortiere. Also 3 Seiten, die ich aktiv verwende, so im Schnitt. Aber nichtsdestotrotz benutze ich auch immer noch viel die Suche. Okay, zurück zum Thema. Die Pages, die kann man also jetzt ausblenden. Das heißt, man kriegt einfach so eine Übersicht von diesen Seiten, die dort angezeigt werden können. Und dann kann man einfach ein Häkchen dran oder wegmachen. Das heißt also, man kann einfach jetzt sagen, ich möchte nur diese 3 Seiten, in meinem Fall jetzt sortierte Apps, behalten. Alles andere bitte ausblenden. Dann kriegst du unten gar nicht mehr diese Bubbles angezeigt. Und du kannst halt eben dann auch mit rechts und links swipen gar nicht mehr zu diesen entsprechenden Seiten hingehen. Navigieren, sondern du kommst dann direkt nach diesen Seiten dann zu dieser neuen App-Library, was Thorsten gerade schon erwähnt hatte, die dann im Prinzip auch so, was ist das, Siri-kuratierte Zusammenfassungen, Ordner-System im Prinzip. Ne? Also Siri sortiert und ordnet da im Prinzip nach vielen Automatismen die Apps in Ordner.
Genau, wahrscheinlich. Also die Apps, das sieht so aus, als wenn die Apps, die man sehr oft benutzt, dass die als Icon angezeigt, die man direkt wählen kann. Und dann gibt es noch ein kleineres Icon, wo mehrere Apps angezeigt werden. Und dann wird diese Kategorie ausgeklappt und man kann durch die Apps gehen. Also da scheint eine Logik hinter zu sein.
Ja. Es ist ohne ein Bild schwer zu erkennen. Wenn man sieht, ist es allerdings relativ naheliegend. Es gibt also immer, was ist es, eine Anwendung, die groß ist, oder wird das noch variiert? Nein, stimmt nicht. Es können bis zu 4 groß dargestellte Anwendungen, im Prinzip so wie so eine kleine Gruppe ist das halt eben dargestellt, angezeigt werden, die man dann direkt antippen kann oder aber auch eben eine Gruppe mit kleinen Icons, und wenn man da drauf tippt, kriegt man dann nochmal einen separaten Dialog mit automatisch sortierten Icons. So, und ich habe es jetzt hier gerade vor mir liegen, was ich hier der Reihenfolge nach an Gruppen drauf habe. Das sind einmal Vorschläge. Das ist im Prinzip das, was ich auch in der Spotlight-Suche bisher angezeigt bekommen habe, was ich ja auch sehr gerne benutze, was gut funktioniert, wenn man das mit der Spotlight-Suche zum App-Öffnen verwendet, wie ich, dann klappt das in der Regel ganz gut. Dann als zweite Kategorie gibt es zuletzt hinzugefügt. Naja, ob ich das jetzt da zwingend brauche, weiß ich nicht, aber gut, erinnert mich zumindest daran, dass ich was installiert habe, was ich eventuell noch nicht ausprobiert habe. Ja, und dann gibt es halt eben Gruppierungen. In meinem Fall ist das jetzt hier Social, Produktivität, Utilities, Reference and Reading, Unterhaltung, Lifestyle, Kreativität, Gesundheit, Fitness, Bildung und so weiter und so fort. Und ja, letzten Endes ein komplex aussehender Screen, der aber hoffentlich dem gerecht wird, was sie da machen wollen und was man sich da wünscht. Ich bin mal gespannt. Also ich bin positiv fasziniert, aber ich kann euch auch noch nicht sagen, ob ich das gut finden werde auf Dauer. Dafür ist es jetzt noch zu frisch und zu komplex.
Ja, bin das wird doch spannend, wie sauber das funktioniert und vor allem auch interessant, wie viele Leute das dann nutzen. Denn ich meine, es ist mega nervig, wenn du 800 Screens hast. Das ist auch total unübersichtlich. Du wirst auch gar nicht mehr zurechtfinden, welche Apps du alle hast. Das kenne ich ja selber, wo dann schon denkst, ach guck mal, die hast du sogar installiert, wenn dir einer was empfiehlt. Das, ne, ist ein bisschen ungünstig, aber es gibt halt eine riesen Auswahl an Apps und irgendwie versucht Apple Herr zu werden, beziehungsweise es dem Nutzer einfacher oder leichter zu machen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Warten wir es ab, wie gut das angenommen wird.
Genau, und wie gut es funktioniert.
Genau, ja.
Es wird wahrscheinlich nicht jeden Use Case abdecken, aber deswegen ist es ja auch so ein ergänzender Bildschirm, den man überhaupt nicht sieht, wenn man nicht bis dahin swiped.
Achso, apropos funktioniert, ganz kurz eingeschoben. Ich muss ja sagen, die erste Beta funktioniert echt gut.
Ja, also es gab schlimmere Developer Previews. Ja. Sie heißt auch zum Glück dieses Mal gar nicht Developer Preview, also es ist direkt eine Developer Beta geworden. Könnte darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr bessere Qualität haben. Aber ich würde mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und auch bitte auch noch mal erwähnt, das soll nicht die Aufforderung dazu sein, das auf eurem Hauptgerät zu installieren.
Nein,
das bleibt gefährlich.
Genau.
Bitte abwarten, wie das aussieht. Manchmal machen sie auch mit dem zweiten mit der zweiten Beta noch viele Sachen kaputt, die sie dann erst mit der dritten Beta wieder fixen oder sowas. Also das, da bleibt auch weiterhin abzuwarten.
Also es ist und bleibt ein Entwickler-Beta aus gutem Grund. Die Entwickler brauchen die, um ihre Apps vorzubereiten für die neuen Features. Das ist vernünftig und richtig. Aber es ist kein Consumer-Ding. Sie stellen ja demnächst auch eine Public-Beta bereit. Wenn, kann man sich da anmelden. Aber
genau, für Juli angekündigt dieses Mal. Ich bin mal gespannt, ob sie auch wieder früher kommen werden, so wie letztes Jahr, oder ob sie sich jetzt dran halten werden.
Hoffentlich.
Die Hoffnung ist schon, dass sie sich eher daran halten, weil die Entwickler sollten natürlich schon ein bisschen was Gelegenheit haben, ihre Apps zu fixen, wenn sie Probleme haben, was natürlich bei solchen Betas vollkommen normal ist. Entsprechend gibt es auch wie üblich die ein oder andere App, die entweder nicht richtig startet oder halt eben irgendwelche Probleme hat an irgendwelcher Stelle. Ja, brauchen wir jetzt gar nicht explizit durchgehen. In der ersten Beta ist das vollkommen normal.
Ja, klar.
Dass immer wieder was knallt.
Ja, ja, von Apps zu App-Clips. Ein neues Feature in iOS 14, was ja nicht Fleisch, nicht Fisch ist, ne? So richtig.
Ja, also es ist schon ganz klar eine App, aber also wir fangen mal mit der Logik für den Nutzer an. Also wie Apple das gezeigt hat, ist, dass irgendwo an einer Kasse ein NFC-Tag zu sehen ist, welches ein Logo drauf hat, was sagt hier, scan mich, und dann hält man da sein Telefon hin und dann poppt statt irgendwie einer Webseite ein App-Card auf, also so ein kleines Kartensheet, welches dann entsprechend Content zu diesem Tag, was man da gescannt hat, anzeigt. Zum Beispiel jetzt irgendwie einen Kaffee in seinem Lieblingskaffeeladen bezahlen zu können. Und das dann irgendwie über das Kartensystem von denen zum Beispiel zu machen oder über Apple Pay zu bezahlen oder sowas. Und diese Karte, die dort aufpoppt, das ist quasi eine kleine App, eben das sogenannte App-Clip. Und das ist im Prinzip technisch gesehen eine ganz normale native Anwendung, die allerdings immer nur zusammen mit einer normalen Anwendung vom Entwickler zur Verfügung gestellt werden kann. Diese App-Clips haben allerdings eine Besonderheit, und zwar die funktionieren automatisch, die sind verfügbar, wenn die App nicht verfügbar ist. Das heißt also, durch die URL, die man scannt, weiß das System, welches App-Clip es sich zu besorgen hat, aus dem App Store quasi runterzuladen. Und es lädt dann auch nur dieses App-Clip, also diese kleine App von diesem Anbieter aus dem App Store. Und mit dieser kleinen Anwendung, die da geladen wird, die übrigens von der Größe her eingeschränkt ist auf 10 Megabyte, also das soll definitiv nicht die ganze Anwendung sein. Diese kleine Anwendung kann halt eben Funktionalität abbilden, die direkt kontextsensitiv sein soll. Also das ist konkret halt eben irgendwie etwas zu bezahlen, etwas zu bestellen, sich irgendetwas anzeigen zu lassen, was auch immer. Ne? Also das kann man sich jetzt kreativ überlegen.
Die sollen genau für einen Workflow sein, diese App-Clips. Die sollen nicht drei Sachen können, die sollen genau eine Sache können. Ne? Also sie haben ja auch dieses Beispiel mit dem Roller gebracht. Jeder kennt das, ob jetzt in Köln oder anderen Großstädten. Es gibt ja x Anbieter von so Rollern, und jetzt weiß ich immer nicht, welche App, und will den nur mal eben mieten, um zu fahren. Dann hatten sie als Beispiel diese App-Clips, die dir dann eben die Möglichkeit ganz schnell geben, ohne die App installieren zu müssen, eben diesen Roller zu mieten.
Mhm. Ja,
praktische Beispiel. Sache. Und also eine super Idee, vor allem auch für Entwickler, um dann hinterher auch seine App, wirkliche App vielleicht an den Mann zu bringen, sage ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall auch darauf hinweisen zu können, besser, es gibt tatsächlich eine.
Mhm, ja, genau. Das wird natürlich auch für einige Nutzer super sein, weil viele haben vielleicht eine bestimmte App nicht installiert, und durch diesen Download, der dann automatisch passiert und nur diesen einen Clip lädt, geht es relativ schnell. Das hört man manchmal auch als Instant-App, also dass wirklich nur so ein kleiner Teil geladen wird. Mhm. Und ja, also das ist schon sehr gut gemacht, und vor allen Dingen kann jede App auch mehrere Clips haben. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein Reservierungsworkflow sein oder ein Stornierungsworkflow. Also die App kann wirklich verschiedenste Sachen anbieten und dann über diese Clip-Tags diesen Vorgang automatisch starten.
Ja, genau. Im Prinzip, die Grundidee dahinter ist halt eben, dass Apps besser discoverable sind im Prinzip. Ne? Also wenn ich jetzt Anwendungen nicht installiert habe, kann ich halt eben einfach durch Scannen von so einem Tag, kann ich diese App-Clips quasi aktivieren, ohne dass ich mich darum kümmern musste, im App-Store die passende App zu finden, zu laden, zu installieren, auszuführen, mich anzumelden oder was auch immer, sondern ich kann halt eben einfach hier an meinen Roller rangehen, dran tappen, mit Apple Pay bezahlen und losfahren. Ja. Das ist genau die Idee dabei. Und letzten Endes gibt es dann eben auch tatsächlich so einen Übergang zu der eigentlichen App, denn die App-Clips und die Anwendung als Binary sind mutually exclusive, also exklusiv oder, ja, richtig, exklusiv oder, das ist ja nur so angegeben, das bedeutet also, es ist auf der, auf dem Gerät immer nur entweder diese App-Clips-Anwendung, diese kleine, oder die Hauptanwendung installiert.
Genau.
Ja. So, dass also letzten Endes dann man seinen Workflow über zwei unterschiedliche Stränge abbilden muss. Ne? Also die Anwendung, die macht das so wie gehabt mit Universal Links zum Beispiel oder sowas. Und nur wenn ich die App nicht installiert habe, bekomme ich diese Clips. Aber halt eben dann noch quasi nur als Teaser für diese Sachen, wo ich eben keine App installiert habe. Und wenn ich dann die App installiere, dann gehe ich in den normalen Workflow rüber, wo ich dann die normale Anwendung benutze. Und ja, aber wie gesagt, die Idee ist halt eben genau das. Ich benutze einfach diese Tags, scanne sie, benutze dann die entsprechenden Pop-ups und kümmere mich nicht weiter drum. Fertig.
Ja, diese App-Clips werden auch vorgehalten von iOS, temporär. Mhm. Also im Sinne von, dass er sie 24 Stunden erstmal bereithält. Wenn ich jetzt dann irgendwie kurz drauf nochmal einen Roller miete, habe ich den App-Clip noch direkt da. Und wenn iOS merkt, einer nutzt das sehr, sehr häufig, weil ich miete jetzt jeden Tag einen Roller darüber, dann bleiben die sogar drauf. Dann werden die von dem System erstmal nicht mehr entfernt.
Hm? Ja, oder halt eben länger nicht.
Ja.
Also die Aussage war, dass halt eben einfach die am wenigsten verwendeten oder länger nicht mehr verwendeten Clips dann sukzessive wieder gelöscht werden und das System sich automatisch darum kümmert. Ja, und wenn man sie häufiger verwendet, dann bleiben sie halt eben da, dann werden sie nicht jedes Mal neu geladen, was natürlich auch gut und sparsam ist.
Also ich sehe das als großes Potenzial, gerade für so Rollervermietung oder irgendwas, wo man halt mal temporär schnell im Urlaub sonst nicht wo eben eine App braucht, um irgendwas Tolles zu machen. Oder ja, halt wirklich nur jetzt gerade temporär diesen Nutzen hat. Da kenne ich sehr viele, die sagen, boah, nee, habe ich jetzt keinen Bock mehr, extra eine App zu installieren, mich anzumelden und sowas. Und da kommen ja dann gerade die App-Clips, die A, ja Sign-in with Apple voraussetzen, schon mal, weil Apple sonst sagt, das wird zu kompliziert, wenn da einer noch sich anmelden muss, was ja auch völlig richtig ist. Gerade da ist ein One-Click-Sign-in ja super. Und auch Apple Pay, ne? Weil sie auch ganz klar sagen, deine Kreditkarte dann einzugeben für so eine temporäre Sache und das alles zu machen, das wäre viel zu aufwendig, ne? Weil dann würde sich das sofort auch wieder verlieren, dieser Riesenvorteil. Ne?
Genau.
Und ich denke, dass sie dadurch auch natürlich nochmal so ein bisschen drücken in Richtung, hey, sign in with Apple und auch Apple Pay Unterstützung, weil verkehrt ist das auf jeden Fall nicht.
Ja, man muss sich das mal so vorstellen, wenn man sich jetzt ein Kassensystem anschaut, wo dann so bei so moderneren Kassensystemen, wenn sie da sowieso schon ein Tablet stehen haben oder so, dann gibt es ja dann oft so, so kleine externe Geräte, die als Kartenleser verwendet werden, wo man dann mit NFC, Tap to Go oder halt eben auch mit Apple Pay bezahlen kann. Im Prinzip könnte man da einfach einen NFC-Tag stattdessen hinmachen, wenn man jetzt nur Apple Pay supporten wollte für diese elektronische Bezahlmöglichkeit. Naja, exklusiv ist vielleicht nicht optimal, aber naja, es wäre auf jeden Fall super nett. Du könntest einfach dein Telefon dran tappen und dann einmal bestätigen und dann hast du das auch erledigt. Sogar für die Leute, die kein Apple Pay haben, könnte man das da an der Stelle noch super einfach machen. Ne?
Ja, und es gibt insgesamt 5 die sogenannte Linking Methods. Also man kann es über NFC machen, über einen QR-Code. Man kann es auch in Maps integrieren. Dann gibt es diese Siri Nearby Suggestions. Also das heißt über Siri, dass du informiert wirst. Und in Safari kannst du es integrieren. Also die haben wirklich gesamte Bandbreite abgedeckt für diese App-Clips.
Ja, genau. Im Prinzip ist das über den Intent-Mechanismus gelöst, also viele dieser Sachen, wie zum Beispiel diese Suggestions. Das heißt also, die können über den Intent-Mechanismus getriggert werden und dann öffnen halt eben dann diese Clips entsprechend der URL dann. Das lässt sich machen. Ja, was wir noch nicht erwähnt hatten, das war die Maps-Integration. Ne? Genau, also man kann dort, da gibt es jetzt neue Konfigurationsmöglichkeiten in App Store Connect, in Apples Konfigurationswebseite für App-Entwickler. Und da kann man jetzt dann auch nicht nur seine URLs hinterlegen für diese Clips, sondern man kann auch quasi sagen, hey, das gehört zu folgendem Eintrag auf Apple Maps. Dann kann man das also entsprechend claimen, muss dann natürlich beweisen, ich weiß nicht genau mit welchem Prozess, aber muss man dann beweisen, dass man da der Besitzer von dieser Location ist und dann kann man das verbinden und letzten Endes bekommt man dann in Maps an der Stelle dann auch diese Empfehlung dann, das dort zu triggern. Also da kann man dann auch sowas, genauso wie wenn man halt eben das Telefon jetzt an das NFC-Tag dranhalten würde, dann triggern und dann geht auch dieses Sheet auf von den Clips, diese Karte.
Ja.
Jemals.
Ist jetzt für ja. So, keine Ahnung, ich sag mal, so bestellst einen Uber, ne, drückst auf so einen Wagen und dann kommt der Clip hoch oder auch die Roller sieht man ja teilweise da drin. Kann man dann da auch seinen App-Clip aufrufen. Also verkehrt das mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, super Idee, super Feature. Kommt natürlich dann jetzt wieder drauf an, wie viel wird das umgesetzt, wie viel genutzt. Ne?
Genau. Ja, wie so oft, also hängt jetzt sehr stark von den Entwicklern ab, ja, wenn die da jetzt drauf springen und sich die Finger nach lecken und direkt Implementierungen für ihre Apps bauen, dann wird das im Herbst brummen. Kann aber halt eben auch so ähnlich wie bei den Today-Widgets total in die Hose gehen. Das muss man immer abwarten, ne? Ob wir letzten Endes über diese kritische Massegrenze kommen, was das Angebot der App-Entwickler angeht. Und die Nutzer müssen es natürlich dann auch noch nutzen. Und in diesem Fall muss man dann, jetzt mal von den Tags gesprochen, dann natürlich die Tags auch noch irgendwo hinkleben und die Leute sie dann dort wiederfinden. Ah ja, genau, den Code haben wir noch nicht erwähnt. Ne? Neben dem QR-Code-Support, was Sascha Thorsten eben vorgelesen hatte, wird Apple im Herbst auch noch einen eigenen Code zur Verfügung stellen, der stylisch so ein bisschen was speziell Apple-Style-like gemacht ist, ne? mit so runden Codierungspattern, ist jetzt schwer zu beschreiben. Und dann so einem stilisierten iPhone in der Mitte. Tja, da arbeiten sie einfach an einem eigenen Format, was dann besser wiederzuerkennen ist, wenn man das so von Weitem sieht. Tja, ist aber jetzt auch nicht brotnötig.
Wurde auch nicht allzu viel zu gesagt ansonsten, außer...
Ja, gab es auch noch nicht viel kommt, zu. Genau, sie hatten nur ein Bild.
Ja. Ja, vor allen Dingen die Tools, die sind ja auch noch nicht verfügbar. Die werden jetzt im Laufe der Zeit erst zur Verfügung gestellt und erst dann kannst du diese Tags erstellen.
Ja, genau. Ja, gut. Was gibt es sonst Neues? Von Siri hatten wir eben schon gesprochen. da gibt es auch nach längerer Zeit mal wieder eine Überarbeitung. Gefühlt war da ja in der letzten Zeit nicht viel passiert. Ne? Visuell genauso wie inhaltlich, würde ich behaupten. Ne? Wir als leidgeplagte deutsche Siri-Nutzer sind natürlich da immer besonders schlecht dabei gewesen. Ja, aber fangen wir beim Visuellen an. Also grundsätzlich erstmal an dem Siri-Interface hat sich ein bisschen was getan. Und zwar, was bisher immer Vollbild gewesen ist. Ja, wenn man Siri ausgelöst hat, ist man in diesen extra Screen gekommen, wo dann die Interaktion mit Siri dann aufgelistet worden ist. Und sowas ist natürlich besonders bei dem iPad aufgefallen, dass das ungünstig ist, weil das halt eben das ganze User-Interface zumacht.
Ja, beim iPhone aber natürlich genau. Das war grauenhaft. Also immer, dass Siri da immer über den kompletten Screen geht, nur weil du mal was fragen musstest oder was wissen wolltest, das war schon manchmal wirklich extrem lästig.
Ja, und durch diesen Wegfall von der Animation sieht oder ist es auch gefühlt schneller. Also diese Animation, dass Siri immer nach vorne kommt, das war gefühlt
langsamer. Ja. Also die schlimmste Situation für mich ist immer gewesen, hier mit meinen 5 Geräten vor der Nase meinen HomePod irgendwas machen zu lassen. Dann sind nämlich immer alle 5 Geräte einmal auf Vollbild auf dieses Siri-Ding gegangen und dann wieder weg.
Ja, ja,
klar. Wer diese Multi-Device-Nutzung nicht regelmäßig macht, das ist die absolute Hölle. Ja. Und aber prinzipiell also, das wurde jetzt entfernt. Es gibt also nicht mehr diesen speziellen eigenen Screen, sondern Siri blendet sich im Prinzip einfach nur drüber über das aktuelle User-Interface. Und wenn ich jetzt Siri sage, dann meine ich diesen Knopf mit der Animation, der auch bisher schon unten in dem Siri-Screen zu sehen gewesen ist oder auch auf dem HomePod stilisiert ist und mit diesen zwirligen Farben und diesen Kreiselchen drum und so, was sich dann bewegt, wenn Siri am Arbeiten ist. Und ja, Antworten von Siri werden dann mit kleinen Pop-ups dann einfach auf den Screen oben drauf gelegt über dieses Bubble. Und dann, ja, wenn man es beendet, dann geht es halt eben wieder weg. Also das ist sehr deutlich weniger störend und ja, macht halt eben nicht so ein Stop-the-World-Thema auf wie vorher. Ne?
Ja. Das sieht auf jeden Fall gut aus.
Ja, richtig, genau. Also macht auch visuell was her. Genau. Der Knopf, also dieser Swirling Bubble ist ein bisschen hübscher geworden noch. Und swirlt jetzt noch ein bisschen eifriger.
Ja, also sie haben da das auf jeden Fall ordentlich überarbeitet. Bin da total froh drum, weil man echt sehr, sehr lästig. Mein, klar, gerade auf dem iPad mit dem Riesenscreen war eine totale Verschwendung. Aber weil, vor allem, sie hatten es ja in Anführungsstrichen auf dem Mac vorgemacht, dass da das ja nicht so war. Also Mac haben sie ja nicht gesagt, oh, wenn da Siri angeht, dann machen wir hier einen ganzen Bildschirm zu.
Ja, da war das natürlich besonders absurd. Da haben sie aber im Prinzip dasselbe auch einfach nur in einem Pop-up gemacht. Das war im Prinzip schon dasselbe UI, nur...
Ja, aber sie haben es halt nicht über den ganzen Screen gemacht. Ne? Und
ja, gut, klar.
Da haben sie es ja, sagen wir in Anführungsstrichen, vernünftig gemacht. Ne? Ja, ansonsten soll Siri mal wieder intelligenter werden.
Mhm.
Abwarten, ob das auch bei uns in Deutschland so ist.
Genau. Historisch ist ja leider an der deutschen Siri so einiges vorbeigegangen. Jetzt in diesem Fall wurde nicht weiter darauf eingegangen, in welchen Ländern die Verbesserungen drin sind. Aber es wurde halt eben gesagt, dass Siri vor allen Dingen jetzt mehr Know-how aus dem Internet zieht, was auch immer das jetzt konkret bedeuten soll. Das haben sie nicht weiter erklärt oder habt ihr da noch irgendwas zugehört? Nee.
Nee, ne? Also bisher nicht.
Also das Einzige, was noch gut ist, was sie geändert haben, von der User Experience, wenn du dein Telefon auf lautlos hattest und Siri was gefragt hast, hat die ja trotzdem laut geantwortet. Und bei iOS 14 ist es jetzt so, dass die Antwort halt nur als Text angezeigt wird. Das wird nicht mehr vorgegeben.
Ja, das wusste ich noch nicht.
Richtig. Das ist tatsächlich schön, habe ich schon ausprobiert und funktioniert auch genauso. Also da kommt dann so ein kleiner Hinweis, dass du dein Telefon auf leise hast und dann antwortet es halt eben ohne Stimme, einfach nur textuell. Und das ist natürlich super. Ich habe das nie gemocht, wenn ich irgendwo unterwegs war und ich habe dann mal irgendwas mit Siri machen wollen und die plärrt dann da den ganzen Bus zusammen.
Ja, das ist dann immer etwas unangenehm, das stimmt wohl, ja.
Ja, also angeblich haben sie wohl 20 verschiedene Fakten, die Siri jetzt angeblich mehr weiß. Aber wie gesagt, das wird im Moment halt nicht in Deutschland ausgerollt, sondern im Moment ist es nur für USA, UK, Kanada, Indien und Australien verfügbar. Also es dauert noch ein bisschen, bis wir diese neue Intelligenz erfahren.
Ja, wie so üblich.
Schade, ja.
Ja, aber... gefühlt, ich weiß nicht, ich habe ja auch ein bisschen mit Siri rumgespielt, also gefühlt ist die schon ein bisschen besser geworden in der neuen
Iteration. Ich habe in iOS 14 leider mit Siri noch nicht allzu viel gesprochen.
Ja, also muss man echt mal abwarten. Ja. Schlussendlich muss sie sich mit Alexa und Google messen, ne?
Ja, genau. Ja, wo wir schon bei Vollbild sind, gibt es noch weitere Verbesserungen.
Ja.
Denn genauso wie Siri ist was auch immer im Vollbild gewesen.
Die Anrufe.
Genau.
Ja, endlich.
Das ist auch immer so ein Stop-the-World-Thema wieder gewesen, ne? Wenn ein Anruf reinkam. Vollbild, alles drüber, alles vorbei, Arbeit einstellen. Und wenn man dann nicht den Anruf annehmen und auch nicht ablehnen möchte, dann muss man dann warten, bis man weiterarbeiten kann am Gerät, bis der Anrufer wieder aufgelegt hat. Das ist immer.
Ja, das war immer ein
vor allen Dingen unnötig. Nervig gewesen.
Mhm. Ja, vor allem auch auf, also gerade auch wieder da auf dem iPad und aber auch auf dem iPhone natürlich. Fand ich es immer tierisch lästig, bis im Internet am Surfen irgendwer ruft an und jetzt hast du nur die Wahl wegdrücken oder annehmen. Beides trifft nicht deine Entscheidung und das ist jetzt gelöst worden. Da bin ich doch sehr froh drum. Und das gilt für alle, haben sie gesagt. Also alle Voice-over-IP-Anrufe, auch die das Framework von Apple verwenden. Ne?
Das, genau. Die CallKit integrierten Apps habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert genauso. FaceTime genauso. Ne? Also im Prinzip alles, was irgendwie klingelt und anruft, macht diese Pop-Ups. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es genau aussieht. Also es ist im Prinzip einfach eine Notification, wobei die Notification dann auf der rechten Seite dann einen Annehmen- und einen Auflegen-Button hat. Im Prinzip, um das machen zu können, was man vorher gemacht hat, aber man muss halt eben nicht drauf reagieren und dann geht sie auch von alleine wieder weg oder man kann sie nach oben wegschnipsen, wie das mit den Notifications ja normal ist.
Ja, genau. Also das ist schon, aber ich glaube, wenn du wegschnippst, dann nix, also dann drückst du noch weg, denjenigen.
Ist das wegdrücken?
Ich meine, das
habe ich noch nicht ausprobiert.
Ja, ausprobiert habe ich es auch nicht, aber ich meine, so hätte ich es verstanden.
Okay. Ja, okay. Wäre für mich jetzt nicht logisch, weil dafür gibt es ja dann extra den Auflegen-Button. Müsste man nochmal ausprobieren. Okay. Jo.
Ja, ansonsten glaube ich, gibt es zu dem Thema jetzt nicht mehr besonders viel. Also es sind große, tolle Änderungen, aber nicht viel mehr zu sagen. Mhm. Ansonsten hätten wir noch, kam noch die Siri, also Siri und die Diktatfunktion sind im Keyboard, sind jetzt dieselbe Technologie. Mhm. Und vor allem die Diktierfunktion der Tastatur läuft jetzt on device.
Das ist echt das Wichtigste jetzt.
Mhm. Also auch
mit. Ja.
Kannst die Sachen auch offline verwenden. Hast nicht immer diese Anfrage, ja, im Moment kein Internet. Versuchen Sie es später noch einmal.
Ja, die Offline-Fähigkeit an der Stelle, die war ja auch schon lange erwartet und man konnte sich ja schon seit einiger Zeit wundern, jetzt haben die so brutal schnelle Prozessoren drin und schaffen es immer noch nicht, dass sie die Spracherkennung auf dem Gerät machen, während Google das ja schon seit Jahren gemacht hat, haben mich die Android-Nutzer immer geneckt, kann ich mich daran erinnern, vor allen Dingen die Android-Kollegen dann meistens, ja. Ja, und jetzt haben sie das endlich nachgezogen. Also das ist natürlich eine schöne Sache. Sie haben natürlich gleich auch wieder das Thema Privacy dran geschrieben. Also an der Stelle wird halt eben jetzt dann das Diktat nicht mehr übers Netz übertragen und dann letzten Endes dann von dem Server beantwortet, sondern halt eben direkt on-device erkannt. Werden sie halt eben dann auch wieder ein neuronales Netz für benutzen, lokal, was dann
vermutlich
entsprechend die Erkennung übernimmt und dann machen sie das. Ja, ich habe es kurz ausprobiert. Man merkt keinen Unterschied. Also wenn man gutes Netz hatte, war das vorher ja auch schon okay. Nur wenn man schlechtes Netz hatte, dann ging es halt eben nicht zuverlässig. Ne? Dann wurde das, glaube ich, schlechter. Es gab ja schon den Offline-Mode eine Zeit lang, aber der war halt eben scheinbar irgendwie ein einfacheres neuronales Netz oder sowas, was sie da vorher nur hatten. Ich vermute, das ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, weil sie es selber machen wollten, das Ding zu trainieren. Und jetzt haben sie es in allen Sprachen, hatten sie, glaube ich, gesagt, ne? Zumindest in den wesentlichen Sprachen haben sie es jetzt unterstützt.
Halt vielen, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ja. Richtig.
Ja, ansonsten gab es noch auch etwas, was man eigentlich schon früher erwartet hätte. Also ich zumindest. Was sogar mal in der Beta verfügbar war, und zwar Picture-in-Picture auf dem iPhone.
Ja. Also es ist ja wahrhaftig so eine Story gewesen auch damals, weil es wurde halt eben, ist auch jetzt ein paar Jahre her, ne, das einzusortieren fällt immer schwer, aber als halt eben damals zu iOS irgendwas fürs iPad, es wurde damals explizit iPad gesagt, Picture-in-Picture angekündigt wurde, da lief das in den Betas auch auf den iPhones und ich habe mich damals da sehr gefreut, weil auf dem iPhone ich das halt eben genauso großartig fand wie auf dem iPad. Dass also, wenn man einen Videoplayer im Vollbild laufen hat und dann die Anwendung verlässt über den Home-Button oder die Swipe-Geste, dann springt das Video halt eben in diese Picture-in-Picture-Funktion. Das heißt, dieses kleine Video bleibt dann unten laufen. Man kann aber ganz normal im System dann rumvorwerken, andere Apps starten und so weiter. Sogar teilweise ein zweites Video starten, dann hält im Notfall das Picture-in-Picture-Video dann an. Aber man kann das sogar wieder resumen dann. Also es läuft immer nur eins, aber das ist halt eben dann unten als diese Picture-in-Picture-Einblendung zu sehen. Dann gibt es diese Spielereien mit, man kann das in der Gegend rumschieben und man kann es aus dem Rand rausschieben. Dann bleibt da nur noch so ein Pfeilchen übrig, womit man es wieder reinziehen kann und so. Genau das, wie man das im Prinzip eigentlich vom iPad kennt. Und ja, wie gesagt, das funktionierte auch alles auf dem iPhone schon. Und dann wurde das dann zur letzten oder vorletzten Beta von dem damaligen Lauf, wurde das dann auf den iPhones ausgeschaltet. Keiner wusste warum. Es hieß irgendwie interne Management-Entscheidung, auf den iPhones soll es kein Picture-in-Picture geben. Und ich bin zu Tode betrübt gewesen, muss ich sagen, an der Stelle.
Ja, das ist auch total katastrophal. Ich meine, du hast so leistungsfähige Geräte und guckst gerade irgendwas und willst nur mal kurz auf eine Nachricht antworten oder eine andere App. Warum auch immer kurz zwischenzeitlich darauf noch was googeln zu dem Thema, was du gerade guckst, was auch immer. Und dann hält das ganze Video an, das ist ja Schwachsinn. Also ich habe das jetzt auch für iOS 14 probiert, das funktioniert großartig, selbst schon mit vorhandenen Apps, also selbst Apps, die jetzt in Anführungsstrichen noch nicht optimiert sind, solange sie höchstwahrscheinlich einfach das AV-Framework verwenden von Apple selber, wird das wahrscheinlich...
AV Foundation.
Ja, genau, AV Foundation.
Oder AV Kit.
Verwenden, wird das wahrscheinlich von Hause aus laufen. Ne? Da gehe ich mal schwer von aus.
Ja, genau. Da kann ich noch ein bisschen mehr zu erzählen als aktiver iPad-Nutzer. Da gibt es nämlich auch noch so ein paar Dinge. Damals war das ja, als das neu gekommen ist, tatsächlich so, dass der Anwendungsentwickler das unterstützen musste. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das explizit eingebaut habe in meine Anwendung damals, wo es auch Videos drin gab. Und später gab es dann eine Änderung, dass man explizit Opt-out machen musste, also andersrum, dass im Prinzip das PIP automatisch anspringt, aber man kann es abschalten. Und im Safari ist das auch eine ganz lustige Geschichte gewesen. Da mussten nämlich die Webseiten auch ursprünglich Opt-in machen. Das heißt explizit das Picture-in-Picture erlauben. Und später wurde das dann umgekehrt, dass es explizit abgeschaltet werden muss. Ja, und tatsächlich gibt es auch heute immer noch sehr viele Leute, die das gerne abschalten. Mit iOS 13 haben sie dann aufgegeben und gesagt, komm, wir bauen das fest ein. Denn im Vollbild-Player ist das jetzt immer so, dass es automatisch angeht. Das kann man überhaupt nicht mehr abdrehen. Sogar YouTube, die eigentlich immer alles abdrehen, was es an Systemfeatures gibt, sogar die auf der eben Safari wohlgemerkt haben dann jetzt PIP, wenn man es
also auf diesem geht Wege jetzt nur um die Safari-Version, ne? Da ist das.
Ja, genau. Da, also in der App kann man es natürlich immer noch mit Opt-out abdrehen. Das ist halt eben schade. Das müssten sie an der Stelle auch noch unterbinden.
Sie müssten auch AirPlay mal verpflichtend machen. Also es gibt, soll ja immer noch Sportübertragungs-Apps geben hier in Deutschland, die Bundesliga übertragen, die nicht in der Lage sind, AirPlay bzw. AirPlay mit Absicht ausbauen. Mittlerweile haben sie wenigstens Picture-in-Picture auf dem iPad, das ist ja schon mal der Wahnsinn. Ja. Aber ansonsten auch kannst du im Hotel, weil mit der Begründung, das ist ja nur für unterwegs. Jetzt war ich aber unterwegs und bin im Hotel und ich habe sogar einen Apple TV da im Hotelzimmer und kann trotzdem nicht mal ein Fußballspiel da drauf tun, weil der Anbieter mit der faulen Begründung, es wäre ein Rechteproblem, das nicht macht. Aber die Konkurrenz macht's. Die hat dann auf einmal die richtigen Rechte dazu. Das ist total absurd. Das ist einfach nur schlechter Kundenservice von Sky und da drehen sie sich.
Aber nicht nur das. Hier unser lieber Streaming-Anbieter Netflix hat das ja auch ausgebaut im Herbst. Ich habe gekotzt, weil ich das sehr gerne mit Freude benutze. Ich habe halt eben einfach auf dem iPhone oder auf dem iPad die Bibliothek durchgescrollt und wenn ich dann irgendwas Schönes gefunden habe, dann habe ich das einfach mit AirPlay draufgeworfen, weil ich sowieso vor meinem Apple TV saß. Dann brauchte ich das dann nicht irgendwie mir merken und auf dem Apple TV dann in der App wieder suchen und dann starten, sondern habe das halt eben einfach draufgekloppt. Und da die ja dann dieses URL-Exchange-System beherrschen über AirPlay, braucht das ja dann auch jetzt nicht unnötig Strom, wenn du das darüber schiebst.
Ne? Ja, ja, genau.
Das Apple TV fängt dann einfach an, die URL abzuspielen und macht die Authentication im Hintergrund und dann wird das eben abgespielt und das iPhone streamt dann jetzt nicht die ganze Zeit sich da zu Tode, sondern das Apple TV holt sich eben einfach die URL.
Ja, das ist großartig.
Das ist mir noch gar nicht so böse aufgefallen, weil eigentlich den Großteil mache ich über Apple TV und ja, Netflix habe ich schon lange kein AirPlay mehr gemacht, weil es immer über Apple TV läuft.
Das geht halt eben nicht mehr. Aber
ich spiele die Sachen über Apple TV ab, deswegen nutze ich kein Netflix. über AirPlay.
Ja, aber der Use Case, dass du parallel dazu durch die Bibliothek guckst und so, das ist ja jetzt nicht vollkommen blödsinnig. Also ich vermute nicht, dass ich da der Einzige gewesen bin.
Nein, nein, also ich habe das auch oft gemacht. Und wie gesagt, jetzt im Urlaub ist mir das erst, was heißt, jetzt im Urlaub klingt jetzt ein bisschen blöd, beim letzten Urlaub so. Da war wie gesagt, im Hotel ein Apple TV und da konntest du nicht mal eben was von Netflix draufschmeißen. Ergo, ich habe Netflix nicht benutzt. Ich habe Amazon Prime verwendet und das funktionierte großartig. Finde ich, ist einfach nur, ehrlich gesagt, eine Bestrafung des Kunden. Da reiten sie wieder ihre komischen Prinzipien auf den Preis der Kunden aus, genauso wie sie eine miserable Streaming-Qualität bieten, obwohl man Schweine viel Geld dafür bezahlt. Mittlerweile, also wenn ich das in 4K haben will, bezahle ich ja dreimal so viel wie bei Disney Plus fast. Und und bei Amazon bezahlt sowieso viel weniger. Und dann bauen sie dir auch noch AirPlay aus. Also weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn etwas ein bisschen mehr kostet, wenn es dafür aber auch deutlich besser als die Konkurrenz ist, habe ich überhaupt gar keinen Schmerz mit. Ne? Aber das sind sie nicht.
Ja.
Und deswegen finde ich das dann irgendwann auch unverschämt.
Ja. Ja, also aufgrund dieser ganzen kleinen Spirenzchen, also Netflix ist bei mir lange gesetzt gewesen, aber so in der letzten Zeit schwindet so in zunehmendem Maße die Relevanz für mich. Also seitdem jetzt Disney Plus da ist und Töchterchen mit großer Freude da ihre ganzen Disney-Sachen am Gucken ist, seitdem ist der Bedarf nach Netflix für die Familie dramatisch gesunken. Und ja, Prime hat halt eben, habe ich auch noch hier rumliegen. Ja, also ich weiß nicht, wie schnell es passieren wird, aber wenn ich tatsächlich einen Streaming-Anbieter mal stornieren sollte, dann ist es am ehesten Netflix.
Ja, bei mir auch. Also der allererste, der rausfliegt, ist Netflix. Also sobald ich da keine Lust mehr habe, das zu gucken, also da mal was zu gucken, wobei ich schon eigentlich nichts mehr wirklich da gucke. Im Moment habe ich das wirklich nur, weil ich es mir noch mit meiner Schwester teile und die da sehr, sehr viel guckt. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das sofort einstampfen. Ich gucke da gar nichts mehr, einfach auch mittlerweile auch aus Prinzip, weil ich es einfach nicht mehr einsehe. Die Sachen, die ich gucke, kriege ich auch bei Prime und ansonsten gucke ich halt was auf Disney Plus und bestimmt verkaufe ich mir halt mal einen Film, meine Güte. Ne? Also für das Geld, was Netflix kostet, kann ich mir jeden Monat einen Film kaufen.
Ne? Ja, wenn du jetzt 4K mit einrechnest, was du ja brauchst, weil du einen 4K-Fernseher hast.
Ja, selbst wenn nicht, ne? Ich meine, das kostet ja bei Apple noch dasselbe. Wenn du im Angebot sie kriegst sogar 3 Filme für den Preis von Netflix. Ne? So, das ist ja Wucher. Ne? Also das rechnet sich für mich auf Dauer eigentlich gar nicht. Ne? Das ist,
ja. Ne? Und also ich glaube, um Filme ist es ja auch, glaube ich, dabei nicht gegangen. Also Netflix war ja eigentlich immer mit Fokus auf Serien. Zwischendrin haben sie mal einen Feature-Film gemacht, aber das war ja nie so der Fokus. Ne? Aber in der letzten Zeit ist halt eben leider dieses Konzept von Netflix eher so gewesen, hier so irgendwie in die billige Breite zu gehen mit den Produktionen, die sie machen. Ne? Was ist das Letzte gewesen, was ihr auf Netflix geschaut habt, was erwähnenswert war?
Gut, das ist jetzt unfair. Ich gucke echt wenig, deswegen würde ich mich da mal fast ausnehmen. Aber ja, also klar, Modern Family ist total nett, da zu gucken. Ne? Eine gute Serie mag ich, gucke ich aber trotzdem nicht, weil ich einfach auch keine Zeit habe, mich da ständig hinzusetzen und 8000 Folgen zu gucken, weil es einfach nur viel zu viel. Und du musst ja jeden Abend 10 Folgen gucken, so ungefähr, nur damit ich wieder mitkomme. Und
Also wir schweifen ein bisschen ab, ne? Wir waren ja bei Picture in Picture.
Stimmt.
Ja, sonst kommen wir, glaube ich, gar nicht durch heute.
Genau, Picture in Picture. So. Das kommt, weil ich Bier ohne Alkohol trinke. Nur mal so erwähnt. Picture in Picture ist schön, dass es da ist. Und das nächste Feature und zwar, oder
das Neue ist
die Arbeitung von Messages.
Yippie.
Ist großartig. Also ich habe mich sehr gefreut.
Immer gut.
Genau. Jetzt nicht nur, also auch später noch zu den Features von Message in anders mit anderen Betriebssystemen, auf die wir noch zu sprechen kommen, aber auch hier, es gibt jetzt das Festpinnen von Favoriten, was ich ehrlich gesagt jetzt gut finde, aber auch irgendwo ein logischer Schritt war, weil das Festpinnen haben sie ja mittlerweile überall eingeführt, auch in Notizen und sowas. von wichtigen Sachen, deswegen gar nicht schlecht. Aber es ist viel schöner gemacht, weil du hast dann so eine schöne große Bubble, ja, sag ich jetzt mal, so ein Kreis, und da steht dann...
Ja, ein Kreis.
Genau, ne, da steht dann demjenigen sein Name und das Gesicht und oder die Gruppe, was auch immer. Ne? Also großartig, ne, dass sie da nochmal dran geschraubt haben.
Genau, prominent, größer, leicht zu erreichen, leicht zu sehen, und ja, irgendwie auf 9 Stück begrenzt. Ne? Also man kann jetzt nicht alles hinpinnen, aber...
Ja gut, da verliert es auch wieder seinen Sinn.
Genau, sonst macht es auch keinen Sinn mehr. Gruppen lassen sich genauso pinnen wie Einzelkonversationen in dem Sinne. Also eigentlich eine schöne Sache, kann man genauso benutzen, wie man sich das vorstellt.
Die Gruppen haben sie auch überarbeitet. Da haben sie jetzt die Möglichkeit von, also Namen geben konnte man immer, habe ich zwar auch erst heute gelernt, dass das auch schon vorher ging. Aber du kannst jetzt auch Bilder der Gruppe zuweisen. Großartige Sache, damit man oft ja eher durch das Bild unterscheidet, als durch den Namen, dass man ihn liest. Und dann ganz cooles Feature, mich mega gefreut, Erwähnungen in Gruppen. Großartig. Ja, hat mich immer gestört, dass das nicht geht. Also das war immer was, wo ich gesagt habe, das macht WhatsApp besser. Jetzt kann iMessage das auch leider... Nicht mit einem Ad. Ich hätte es mir tatsächlich mit einem Ad gewünscht davor, weil man schreibt, vielleicht ändern sie das noch, kann ja sein, wie gesagt, erste Beta, alles gut. Weil du schreibst das jetzt so als normalen Text, ne? Und ich würde dann halt sagen, Daniel, ne? Und dann würde ich jetzt dahinter schreiben, hast du schon die neue Beta installiert? Das würde ja, okay, in dem Fall passt noch in den Satz, ne? Aber es gibt ja da Momente, da passt das nicht so wunderbar in den Satz. Ja, deswegen wäre das mit dem Ad ein bisschen besser zum Darstellen. Aber vielleicht haben sie es auch nicht gemacht, weil die Konkurrenz das genauso macht.
Ich bin auch genau da reingelaufen. Als allererstes habe ich ein Ad gemacht. So gewöhnt bin ich mittlerweile an diese Ads. Ja, und danach habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, okay, bei Apple wird das bestimmt ohne alles sein. Und das war es natürlich.
Ja, genau. Ne? Also er markiert das dann auch, glaube ich, grau. Ne? Er macht das dann irgendwie grau, den Namen einmal kurz. Um dir zu sagen, er hat es erkannt. Man kann dann auch draufdrücken, dann zeigt er das auch an und sagt dann ihr Daniel Klein oder Thorsten. Das funktioniert toll, wenn man die Beta hat. Ich weiß jetzt gar nicht, Beta übergreifend, klar geht das auch. Also wenn einer die Beta hat, der andere nicht, geht das auch, da geht nichts kaputt. Aber es funktioniert halt nicht für denjenigen, der mit da drin ist, mit der alten Version.
Ja, klar, gut. Migrationspfad muss es ja geben, haben sie entsprechend auch gemacht. Klappt halt eben dann auch mit den anderen Teilnehmern mit alten OS-Versionen zusammen. Die sehen halt eben das dann einfach nicht. Ne? Tja, aber das ist ja immer so. Also auch die Gruppenbilder, das hatten wir schon ausprobiert, kann man halt eben einstellen, sieht halt eben dann eine alte App-Version nicht.
Genau, ne? Das ist halt dann, ist ja logisch, ne? Die kennt das halt nicht und gut ist. Vorteil ist halt, durch die Erwähnung ist bekommt nur deren Push, den man auch erwähnt. Super Sache, ne? Weil das ist einer der schlimmsten Dinge, wenn Leute anfangen, in so einer Gruppe auszurasten. Ich meine, bei uns drei geht's noch, ne? Da ist das jetzt nicht so schlimm. Meist flippen Daniel und ich da drin aus und schreiben da dann ganz, ganz viel. Und irgendwann sage ich dann, komm, wir schreiben mal nur untereinander. Der Thorsten wird ja bekloppt mit den ganzen Push-Nachrichten.
Ja, die ist für ein Jahr ruhig gestellt, die
Gruppe. Ja, das sagt sich schon. und das ist großartig, dass man jemanden da erwähnen kann. Das ist total super.
Ja. Man kann das, glaube ich, auch einstellen, dass man wirklich nur Pushes bei Erwähnungen bekommt, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Das habe ich nur so am Rande mitgekriegt.
Gute Frage. Jetzt auch erwischt. Mich zumindest auf dem falschen Fuß erwischt. Das schreit nach einem Live-Nachgucken. Was kann man denn hier einstellen? Ich kann euch schon mal eine E-Mail schreiben. Hinweise ausblenden. Ja, also ich sehe es jetzt nicht direkt.
Nö, erstaunlicherweise. Privat für diese Konversation verwenden.
Also kannst Hinweise ausblenden allgemein.
Das meint ja Push-Mitteilungen quasi.
Ja, das haben wir dann halt allgemein.
Ne? Nö, dann nee. Okay, ich ziehe es zurück. Dann.
Ja, ansonsten ansonsten kann man auch antworten auf etwas, das ist auch großartig. Also du kannst nicht nur erwähnen, du kannst auch auf etwas, was einer geschrieben hat, antworten explizit. Auch eine tolle Sache. Denn den Vorteil, den das für mich bringt, ist, wenn der andere das dann auch regelmäßig nutzt, sage ich jetzt mal, dann kann man nämlich danach filtern hinterher nach dem Gespräch und sagen, ach ja, da hatte der mal was erwähnt, auch wenn dazwischen dann noch, ich sag mal, 30 andere Leute schreiben. Das ist sehr angenehm. Finde ich eine super Sache.
Mhm. Also du kannst es in den Einstellungen ändern von den Nachrichten. Da gibt es einen Punkt Mitteilung an mich. Und wenn die aktiviert ist, dann wirst du auf jeden Fall benachrichtigt. Auch wenn die, wenn du die Konversation auf stumm gestellt hast.
Ja, das ist
sehr gut. Wunderbar. Wäre ich jetzt gerade nicht drauf gekommen, das da zu suchen.
Obwohl es logisch ist, ne? In den Einstellungen bei Nachrichten. Eigentlich ist ja nicht so verkehrt, da zu suchen.
Ja, aber ich hätte es schon gruppenspezifisch
mir
vorgestellt.
Nächstes Jahr.
Ja, also Baby das ist auch immer noch mal so ein Ding, Beta 1. Ne? Ja. Also erfahrungsgemäß wird da noch sehr viel dran geschraubt und optimiert.
Genau.
Jegliches Detail, was wir gerade hier verraten, könnte morgen anders sein.
Genau. Wie gesagt, Stand jetzt, Stand Beta 1 in anderthalb Wochen, wenn Beta 2 kommt, vermutlich sieht die Sache vielleicht schon ganz anders aus. Ne? Vielleicht führt dann Apple WhatsApp als Standard-Nachrichten-App ein, wer weiß. Nein, Spaß, das wird natürlich nicht passieren. Aber gut, apropos App, es gibt eine neue App. Schon wieder, also von Apple gibt es eine neue App. Ne? Und zwar die Translate-App. Heißt sie auch tatsächlich so? Ich habe es noch nicht kontrolliert.
Oh, im Deutschen bestimmt nicht. Ich schaue mal schnell. Schon übersetzen natürlich.
Echt, die ist sogar schon übersetzt? Okay, ich hätte jetzt gesagt, die ist noch gar nicht lokalisiert. Aber
nö.
Schon.
Alles gut.
Ja, und wie der Name verrät, kann man damit übersetzen. Ne? Also aus, ehrlich gesagt, aus den Sprachen raus, welche das jetzt alles waren, die kriege ich nicht mehr zusammen. Ich weiß,
ja, also,
Deutsch, ja. Englisch, ich glaube Chinesisch oder Japanisch war auch dabei und
Spanisch. Das war schon eine,
die haben gesagt,
ordentliche Liste.
Initial mit 11 Sprachen und weitere Sprachen in Zukunft.
Ja, siehst du. Also das und das funktioniert, also einmal wie man eine Translate-App halt kennt, da muss man jetzt nicht riesig viel sagen. Man kann entweder reinsprechen und das wird übersetzt, transkribiert erstmal und dann übersetzt, oder du tippst was rein und kriegst das Wort übersetzt, das geht auch. Und
Genau, offline übrigens, wo ich gerade in die Sprachen reingeschaut hatte, stand da Available Offline Languages. Also das scheint auch noch explizit dann auch so ein On-Device-System zu sein, wo sie die Übersetzungen mitmachen. Ja, schönes Tool, ne? Also
ja, absolut.
Ist es nichts Neues, ja? Also die Google-Leute, kann ich mich erinnern, haben mir das schon vor einiger Zeit mal gezeigt, dass Google was Ähnliches gebaut hatte. Im Prinzip ist das genau dieselbe App, wie ich mir das vorgestellt hätte, beziehungsweise wie ich das von Google kannte. Ne? Also die eine Variante ist, dass du Text eingibst und er spricht das in der entsprechenden Sprache, also in der Übersetzung. Und dann gibt es halt eben so einen Austauschmodus, wo man sich unterhalten kann und dann quasi immer von einer zur anderen und wieder zurück übersetzt. Wobei das hin und zurück dynamisch ist. Ne? Das heißt, das System erkennt dort automatisch die gesprochene Sprache. Das muss man natürlich einstellen dort. Und dann erkennt er automatisch, wer spricht und macht dann die entsprechende Übersetzung und spricht die dann.
Ja. Was auch schön ist, man kann kleine Snippets machen, also sich Favoriten abspeichern für solche Phrasen, die man öfters braucht.
Das ist auch eine tolle Sache. Das noch gar nicht gesehen.
Ja, das ist eine coole Sache, ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das war es auch schon zur Translate-App, ne? Ansonsten kennt man das meiste ja von den vorhandenen. Dann würden wir schon zu Maps übergehen. Da hat Apple auch mal wieder dran, also es ist mal wieder, da hat Apple auch dran geschraubt. So, mal wieder war jetzt ein bisschen blöd gewählt.
Ne? Ja, da wird ja kontinuierlich dran gearbeitet, zum Glück. Das sieht man ja auch immer.
Aber mal wieder klang so, als wenn sie sonst nie was getan hätten. Das meinte ich.
Das ist ja nicht in dem Fall tatsächlich nicht. Ne? Ja. Denn Maps ist ja tatsächlich eine Sache, die aktiv weiterentwickelt worden ist in der Vergangenheit. Auch natürlich inhaltlich hat ja Apple viel Investment gemacht, leider noch nicht hier in Deutschland, aber ja in Amerika dann mit diesen neuen hochauflösenden Vektordaten, die sie sich selber erstellt haben, ne, mit dem Street View Alternative. Wie heißt es nochmal?
Look Around.
Ich vergesse es immer. Look Around, ja.
Ja, genau. Ja, großartige Sache im Grunde, ne? Aber was ich halt allgemein an Maps oder sagen wir mal allgemein immer ein bisschen an Apple da in der Hinsicht kritisiere, ist, dass sie das leider sehr US-spezifisch nur machen, ne? Da ist Google halt deutlich weiter, dass sie sagen, wir rollen das auch stark weiter aus, ne? Da ist Apple manchmal ein bisschen lahm. Also ich denke jetzt mal an die öffentlichen Verkehrsmittel, da haben die ja 3 Jahre oder 4 gebraucht, bis das bei ihr war. Da hatte Google das schon Jahrzehnte vorher.
Ja, also die Hintergründe jetzt zu erklären, ja, ne, wurde leider nie gemacht. Man hat immer wieder gelesen, dass Apple riesengroße Teams in den entsprechenden Ländern aufgebaut hat. Also die haben da ja wohl richtig Geld in die Hand genommen und lokale Teams aufgebaut. In Berlin sollen ja irgendwie über 20 Leute sitzen, die deutschen Sachen machen. Und dazu zählt ja alles, ne? Also die machen ja jetzt in Zukunft Karten, das wird wahrscheinlich ja für Deutschland auch in Vorbereitung sein, gibt es ja noch nicht. Dann werden sie ihre eigenen Metadaten machen. Jetzt neu dazugekommen ist, das ist auch eins der Punkte, die wir jetzt hier ansprechen wollten, ist dann, dass es Guides geben wird, wo also dann Empfehlungen für verschiedene Themen dann in Maps angezeigt werden, die man dann kontextspezifisch sehen kann. Ich habe noch keinen gesehen. Habt ihr euch das mal angeschaut? Ich glaube, das ist so bezüglich Essen und Trinken und Ausgehen und sowas gedacht, ne? So irgendwie für Städte Tipps zu bekommen oder sowas, ne? Das hat man zumindest so auf den Screenshots gesehen.
Ja, ungefähr so sollte. Also habe ich das auch verstanden.
Ja, also muss man sich dann auch nochmal angucken. Ist alles jetzt innerhalb von 1,5 Tagen nicht zu checken gewesen. Ja, was haben wir sonst noch gehabt? Fahrrad- und E-Auto-Routen ist so das große Thema dieses Jahr gewesen. Mhm. Allerdings leider auch mal wieder nur in Amerika. Und es sind auch, glaube ich, nur 2 oder 3 Städte gewesen, ne? Jetzt zum Start. So ähnlich wie die hochauflösenden Straßendaten letztes Jahr, die ja dann erst nur in Los Angeles verfügbar waren.
Also ich verstehe, was ich halt immer nicht kapiere bei sowas ist, das ist ja einfach eine Datenquellensache. Derjenige, der so ein Ding hat, muss ja daran interessiert sein, überall möglichst hinterlegt zu sein, damit die Leute zu ihm kommen. Das heißt, denen muss dann eine Möglichkeit gegeben werden, sich da einzutragen und zu sagen, hier, ich hab da eine Tankstelle und da kann einer den Tankvorgang machen. Bei den elektrischen gibt es ja Unterschiede, ne? Wie schnell man lädt, mit welchem Anschluss, bla. Und wenn halt sowas zumacht, kann ja ein Apple Maps Kunde sich melden und das geht ja super einfach. Ich habe bei Apple Maps bestimmt schon 20 Fehler gemeldet und so. Und die wurden alle beseitigt, muss ich groß loben. Die melden sich ja dann auch, ne, und sagen dir, hey, wir haben deinen Fehler behoben, vielen Dank und sowas. Ne? Also ob es jetzt schlechte Satellitenbilderqualität war, falsche Angaben zum Laden oder so, das funktioniert großartig. Normalerweise, und deswegen verstehe ich das halt nicht, dass sie da so extremst schleppend vorankommen.
Ja, ist und bleibt schwer zu beantworten, gerade da sie jetzt so eine große Personaldecke zu haben scheinen. Das weiß man aber natürlich auch nicht, was diese 20 Leute machen. Wenn das die Leute sind, die hier mit den Autos rumfahren, dann hat man natürlich trotzdem nur einen wahrscheinlich im Büro sitzen, der dann irgendwie die Daten klickt. Also ist jetzt schwer zu beantworten, was da dann der Hinkefuß ist. Vielleicht sind das auch lokale Probleme. Hier in Deutschland hat man ja immer wieder gehört, dass es dann einen großen Kampf mit den Datenschutzleuten gegeben haben soll. Und dass das aber jetzt ja scheinbar in geregelte Bahnen gelaufen ist, da sie ja jetzt im Sommer angekündigt haben, in Deutschland wieder rundzufahren und die Straßen zu scannen. Ne? Das war ja vorher irgendwie auch alles torpediert worden.
Ja, das Datenschutzthema, was jetzt hier die Bilder der Öffentlichkeit angeht, also das, was jetzt Bilder aus öffentlichem Raum angeht, ist ja, das ist hier so ein komisches Thema in Deutschland, aber das muss man nicht verstehen. Ne? Also nochmal, ich werde nie kapieren, wie die Leute alle WhatsApp benutzen und alle Systemfreigaben bei allem machen und zu allem Ja und Amen sagen, was ihre Daten klaut. Aber wenn einer mit der Kamera auf der Straße rumfährt, dann stehen sie alle auf der Straße und sagen, so geht's nicht. Das ist völlig unschlüssig. Das, keine Ahnung. Ja. Kapiere ich nicht.
Ach ja, damals war das ja so eine lustige Aktion, wo die Bild sich darauf eingeschossen hatte. Ne? Das ist so eine legendäre Geschichte gewesen.
Naja, gut.
Ach, gut. Also, legendär schlecht. Ne? Also dieses negativ beeinflussende, was die Bild gerne mal macht.
Na, ich hätte jetzt von der Bild auch nichts Gutes erwartet.
So, aber das ist ja auch klar. Aber das natürlich. Scheinen sie ja mittlerweile im Griff zu haben. Also ich habe die Tage noch ein Bild gesehen, wo Apple auch Fußgänger fotografiert hat und selbst der Hund wurde anonymisiert.
Ja, da sind wir aber froh, ne? Also wenn der Dackel des Deutschen ungesühnt ist.
Alles für den Dackel, alles für den Klopp.
Genau. So geht's nicht, genau. Wo kommen wir denn sonst hin?
Ja. Aber also machbar ist es ja. Also die Technik ist da. Jetzt ist halt nur die Frage, wie schnell sie es umgesetzt bekommen, vor allen Dingen für diese Fahrrad- und E-Auto-Routen. Also ja, da brauchen sie halt Daten.
Genau. Das mit den Daten ist dann immer noch mal ein anderes Thema.
Achso, wollte ich aber noch ganz kurz erwähnen, ne, was so Elektro-Tankstellen angeht. Da ist jetzt nicht nur Apple derjenige, der da ein Problem hat. Ne? Also ich habe da schon von mehreren gehört, dass es da einfach kein zentralisiertes Portal gibt, wo man alle sieht ordentlich, ne? Dann fehlt der da, dann fehlt der da. Habe ich jetzt von jemandem mitgekriegt, der einen Mercedes EQC-Probe gefahren, ne? Hat auf so einem Mercedes Test-Drive halt für die Presse und die haben dann auch eine lange Tour gemacht und die haben auch das Problem, dass sie nicht einfach alle nicht alles erfasst kriegen und die bemühen sich, ne? So ist es nicht. Aber immer so eine Sache.
Habe ich auch von vielen Stellen schon gehört. Also vor allen Dingen auch, dass man irgendwie 25 Apps braucht, um jede E-Zapfsäule quasi aufschließen und dann wirklich Strom laden zu können. Genau,
das ist halt so ein Thema, ne, dass das nicht zentralisiert für 3, 4, 5 Unternehmen ist, wie das halt beim Benziner ist. Ne? Da gibt es halt x Unternehmen, die kümmern sich dann auch. Ne? Also wenn jetzt Shell, Aral oder Shell oder BP siehst, ne, die kümmern sich schon drum, dass ihre Tankstellen überall drin stehen, damit die Leute zu ihnen kommen. Ne? So. Und das hast du halt da nicht. Ne? Wenn das eine E.ON gehört, das andere gehört Vattenfall und die nächste Tankstelle gehört dann dem regionalen Energieversorger und dann noch irgendwie im Sportverein. Ja, ne, da kümmert sich keiner zentralisiert drum. Das ist auch eben irgendwie so, ja, mal gucken. Und das ist natürlich dann ungünstig.
Ja, vor allen Dingen will auch eben nicht jeder. Ne? Wenn dann irgendwie ein Anbieter viele Ladesäulen hat, dann wollen die dann nicht die Säulen der Konkurrenz dann irgendwie pushen. Und deswegen machen sie dann ihre eigene App, wo dann nur die eigenen Zapfsäulen drin sind. Und das, also da müsste halt eben irgendwie Regulierung rein oder irgendwas Gesetzliches, damit das zentral funktionieren kann, vermute ich mal. Ich weiß nicht, also ich könnte mir zumindest nicht vorstellen, dass sich das privatwirtschaftlich irgendwie regelt. Ach, weil
ich glaube, wenn die Leute mal erkennen, die Unternehmen, dass sobald das ja wichtiger wird, doch muss man ja, egal wie man es jetzt dreht und wendet, ist ja in Deutschland das Elektroauto erstmal ein Nischenprodukt noch, nicht so riesig ausgebaut, dass es sich jetzt da lohnt, einen riesigen Aufschrei zu machen. Der Verbrennungsmotor fährt hier deutlich mehr rum. Das ist halt...
Da unterhalten wir uns mal ein andermal.
Nein, ich meine ja damit nicht, dass das nicht kommt. Es geht ja gar nicht um die Philosophie, sondern es geht ja einfach um den Marktanteil, der noch extremst gering ist. Und wenn da mal mehr auffällt, dass die Leute irgendwo hinfahren, wo es... Also wenn es davon mehr gibt, wird auch das Interesse darin sein, dass jeder in der öffentlichen vorhandenen Datenbank drin ist, wie das jetzt beim Benziner auch ist. Ne? Wenn das an jeder Ecke findest, ob ich jetzt hier zur Shell oder 200 Meter weiter zur Aral fahre, ist meine Entscheidung. Also kümmern die sich darum, dass ich zu einem von denen komme.
Ja, klar. Okay,
gut. Das meine ich ja nur. Also ich glaube schon, dass sich das irgendwann regelt, aber dauert halt noch ein bisschen. So, aber wir sind wieder abgeschweift und schließen die Maps. Es gibt Neuerungen in Maps, die werden toll und abwarten. Als nächstes auch natürlich wieder eine System-App seitens Apple und zwar HomeKit. Benutzt hier überhaupt jemand sowas? Also ich kann ja mit dem ganzen Smart Home gar nichts anfangen.
Was? Sagt derjenige, der gerade wie viele U-Lampen gekauft hat?
Und gerade eben noch was installiert hat?
Ja, genau. Stimmt, ich habe heute den Türsensor installiert, stimmt. Mit dem Thorsten zusammen. Und ich habe 5 Philips U-Stripes verbaut und 3 Farblampen. Und ich muss noch 5 oder 6 verbauen. Also ja, Nein, das war auch nur Spaß natürlich. HomeKit, super Sache. Großartig.
Ja. Ich habe den Sascha natürlich angefixt, weil ich ja auch schon in großem Maße hier Ausstattung gemacht habe. Also Sascha ist jetzt in eine neue Wohnung eingezogen, ne? Genau. Und da hat sich das angeboten.
Da habe ich direkt gesagt, alle smarte Lampen. Ich mache nichts mehr mit Schaltern. Ja. Das Thema ist vorbei.
Eine sehr gute Entscheidung.
Ja, ich freue mich auch total. Also das ist sehr, sehr praktisch. Ne? Also klar, an manchen Stellen fehlt es noch, weil es noch nicht ganz fertig. Aber wenn das mal fertig ist, ist alles super. Ja, und da kommt natürlich ein Update der HomeKit-App beziehungsweise eine Verbesserung der HomeKit-App gerade recht, sagen wir es mal so.
Ne? Genau. Also vielleicht unterhalten wir uns über das Thema auch bei Gelegenheit mal nochmal ein bisschen was ausführlicher. Aber jetzt dann mal nur hier zu den Neuerungen. Ja, also erster Punkt ist hier, HomeKit schlägt Automatisierungen vor, wenn man entsprechende Lampen hinzufügt zum Beispiel, oder wenn man, ja, ich habe es so beim Hinzufügen gesehen in dem Video, vielleicht kommt es auch noch irgendwo woanders vor, im Sinne von, also die Vorschläge sollen dann zum Beispiel sein, irgendwie Licht schaltet sich an, wenn jemand nach Hause kommt oder sowas, ne? Also irgendwie solche Sachen, die man so standardmäßig.
Ja, wenn du was Neues einrichtest, glaube ich, kommt das ja, hoch.
Genau.
Ich hatte das jetzt heute bei dem Fenstersensor, da wurde mir dann auch direkt vorgeschlagen, in welche Automation ich den eventuell einbinden könnte.
Also nach der Logik.
Genau. Okay. Und du siehst auch, finde ich auch ganz praktisch, wenn du, lass mich kurz nochmal gucken, damit ich nicht hinterher noch Blödsinn erzähle. Nein. Du kannst halt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer U-Stripe gehe, dann sehe ich zum Beispiel, wo die mit eingebunden ist. Ne? Ich sehe zum Beispiel bei mir in Sonnenuntergang täglich, ist die eingebunden, dann schaltet die sich ein auf 31%. Ne? Und du kannst, ich wollte gerade gucken, nee, du kannst die Automation aufrufen. Ich dachte, du könntest jetzt auch den Wert ändern, das geht aber nicht. Und dann schlägt er die halt hier noch vor, ne? Turn on when arrive, also wenn du ankommst, kannst du die anmachen und sowas, ne? Und das schlägt er die halt dann noch vor. Also siehst im Gerät oder also im Device selber nochmal, in welchen Szenen das. Das ist gar nicht schlecht. Das ist eine gute Sache.
Ja, gut. Aber ist sowieso so ein Thema. Das konfiguriert man halt eben mal und da konfiguriert man auch häufiger mal. Also man stellt doch mal was um und so. Das ist ja dann die Idee davon, dass man diese Systeme hat, dass man die automatisch schalten kann und dass man die an einen Bewegungsmelder koppeln kann und. Da gibt es ja dann viele Möglichkeiten und das kann man ja dann auch schön immer dran rumspielen, wenn man Langeweile hat. muss man natürlich nicht. Okay, aber kommen wir später nochmal zu dem Thema.
Ja, und es gibt in der Home-App, haben sie eine Neuigkeit gemacht, auf dem iPad bekommst du die Sidebar vorgeschlagen und da siehst du die ganzen Räume, also kannst relativ schnell wechseln. Das war vorher ein bisschen anders, das war sehr umständlich, da musstest du immer in den Raum rein, hast dann die Sachen erst gesehen und so mit der Sidebar ist eine sehr schnelle Navigation möglich.
Ja. Vorher war das eine ziemlich abstruse Navigationslösung, dass man halt eben quasi so Paging hin und her machen musste. Ne? Die Räume, ich habe jetzt jemand hier, der in jedem Raum irgendwie so eine Automatisierung hat und auch im Flur. Das heißt also, ich habe sehr viele Räume eingerichtet und dann swipet man halt eben die ganze Zeit in der Gegend rum und vertut sich auch immer, wo jetzt was ist. Und das ist irgendwie sehr konfus gewesen. In dem Sinne eine große Verbesserung, dass es jetzt quasi so eine Liste gibt, wo die Sachen dann einfach ausgewählt werden und dann sind sie da.
Ja, vor allem, was mich selber gerade das in iOS 14 auch noch immer auf der iPhone-App schon auch genervt hat, ist, du hast ja nicht mal unten so Page-Indicator, ob du weißt, ob du noch weiter nach rechts oder links kannst. Das ist einfach immer blind. Du musst einfach schieben und ein bisschen Daumen drücken, sage ich jetzt mal. Das ist also total, tut mir leid, aber bescheuert. Und auch für Leute, also weißt du, ich scroll noch da durch und guck einfach mal, ne? Aber es gibt ja Leute, die jetzt nicht so firm und sind, beziehungsweise nicht so interessiert, sich da tot zu suchen, sag ich jetzt mal. Und denen ist gar nicht zu vermitteln, warum es das nicht gibt, ne? Weil das ist auch totaler Blödsinn. Also
ja.
Vielleicht schrauben sie auch da nochmal nach, wer weiß.
Ja, also es ist ein sehr konfuses System gewesen vorher. In dem Sinne ist es auf jeden Fall deutlich besser geworden. Was ich noch nicht geschaut habe, ist, wie es jetzt überhaupt auf dem iPhone aussieht. Was ist denn da jetzt die neue Navigationsweise?
Dieselbe.
Nee, das ist, ja, das ist noch die alte. Ja,
also du kannst immer noch immer aufs Haus klicken, das Haus auswählen, beziehungsweise dann die Räume. Das ist jetzt halt ein Kontextmenü und nicht mehr dieser diese Action-Sheet von unten. Und du hast halt oben diese kleinen Icons jetzt mit den Sensoren und was eingeschaltet ist und so.
Genau. Das ist auch noch eine tolle Neuerung, was jetzt auch hier gerade auch frisch dann mit reingekommen ist, dass ich je nachdem, was ich mir gerade anschaue, entweder einen Raum oder dann auch zusammenfassend die gesamte Wohnung, bekomme ich Informationen angezeigt, die passend dazu sind. Fangen wir erstmal an bei einem Raum. Da wird halt eben dann, werden mir die Sensorinformationen, die werden dann nicht mehr unten in der Geräteliste angezeigt, was vorher sehr unübersichtlich gewesen ist, sodass man also, wenn ich jetzt meinen Temperatursensor gesucht habe und ich habe jetzt irgendwo hier im Wohnzimmer zum Beispiel so einiges an Lampen, sodass ich also letzten Endes dann dort die Sensoren zwischen den Lampen oft überhaupt nicht sehen kann. Und dann wurde das jetzt hochgezogen in so eine extra Infoleiste, wo dann die Sensorinformationen dann zusammengefasst sind. Wenn ich jetzt also hier mir mein Wohnzimmer angucke, dann sehe ich jetzt einmal hier die Temperatur, also einmal allgemein so Sensordaten, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Raumluftqualität, dann, dass der Bewegungssensor ausgelöst hat, dass die Balkontür geschlossen ist und dass CO2 leicht erhöht ist. Also das ist schon mal ein ganz guter Überblick. Den hat man ansonsten vorher halt eben nur gehabt, indem man durch die komplette Liste durchgegangen ist. Und das Schönste an dieser neuen Liste, das ist eigentlich die Zusammenfassung für die gesamte Wohnung, denn da werden jetzt nur die wesentlichen Sachen erwähnt. Das heißt also, hier steht jetzt, Luftqualität ist schlecht, das heißt also, ich soll lüften, zwei Fenster sind geöffnet, ich habe jetzt hier so Öffnungsdetektoren an den Fenstern überall. Das heißt also, ich sehe auf einen Blick, dass zwei Fenster offen sind. Das ist optimal. Das ist genau das, was ich mir jetzt lange Zeit gewünscht habe. Auf einen Blick zu sehen, ob irgendwo Fenster offen sind. Und sobald ich mich hier bewege, ich habe hier so einen Bewegungsdetektor im Arbeitszimmer, dann geht dann dort auch noch das entsprechende Lämpchen an, das der Bewegungsdetektor ausgelöst hat. Ja, also alles, was irgendwie erwähnenswert ist, wird dann da an einer Stelle zusammengefasst. Und das ist halt eben genau das, was mir gefehlt hat. Deswegen habe ich also wirklich sehr gejubelt und kann das nur sehr empfehlen. Also langsam fängt an, HomeKit so brauchbar zu werden, dass man es wirklich benutzen möchte.
Ja, also das, also da gibt es schon echt interessante Sachen. Und ich probiere gerade aus, ob man eine Steckdose wieder einschalten kann, wenn sie ausgeschaltet wird, automatisch, damit sie es quasi nicht ausschalten kann. Ich möchte nämlich mal eine Steckdose an meinen Kühlschrank stecken und zu gucken, einfach mal, wie viel Strom der so braucht, etc., einfach rein aus Interesse. Da ist schlecht, wenn ich aus Versehen die mal ausmache und das nicht merke. Und deswegen wollte ich jetzt mal probieren, ob das geht, dass er die eigenständig wieder einschaltet. Und so wie es aussieht, macht er das sogar. Kein Problem. Also er schaltet, also du machst das dann mit so einem Kurzbefehl. Du kannst ja mittlerweile Automation als Kurzbefehl machen. Super genial. Dadurch ist das HomeKit übrigens viel mächtiger geworden. Ne? Also dadurch, ich weiß, dass das Einzige, was ich noch ausprobieren muss, ist, ob die irgendwie übertragen werden oder ob wirklich mein Device dann auch hier sein muss. Das weiß ich nicht so genau, wie das funktioniert.
Ja, die laufen leider nur auf dem entsprechenden Gerät. Also die Automations, die du in HomeKit konfigurieren kannst, das sind die auf den entsprechenden Basen laufen, also auf dem HomePod und oder Apple TV. Wenn man mehrere hat, dann übernimmt einfach immer eine und wenn eins ausfällt, dann übernimmt ein anderer. Aber die Shortcuts, das geht leider derzeit nicht. Da kann man sich wünschen, dass sie das System von HomeKit da noch was aufbohren, denn das ist halt eben nicht so flexibel. Vor allen Dingen kann man nicht irgendwie mehrere Sensorinformationen kombinieren, um eine Entscheidung zu treffen oder solche Geschichten. Da können wir auch noch mal später drüber sprechen.
Ja, ganz kurz noch, was mich dann halt wundert, ist, ich habe eine Automation, und zwar, wenn ich in meine Küche gehe, Bewegungsmelder, Und der soll eigentlich das Küchenlicht einschalten, wenn ich abends nochmal irgendwie da reingehe, damit ich dann nicht ganz im Dunkeln stehe. Und die, da ist das so, da soll das nur, daran nur was rumspielen an dem Licht, wenn es aus ist. Weil es kann ja sein, dass ich mal im Dunkeln koche und dann bewege ich mich, dann will ich nicht, dass er runterdimmt. Ne? Das ist das Problem. Deswegen muss er vorher gucken, ist das an? Wenn ja, dann lass es, wie es ist. Und wenn es aus ist, schalte es ein und nach 60 Sekunden wieder aus. Das ist der Kurzbildung, der funktioniert. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jedes Mal dafür aufs iPhone zugreift, um den abzuspielen.
Also müsste ich jetzt nochmal checken, aber mein letzter Stand war, dass die Kurzbefehle auf dem Gerät laufen. Also wenn das da ist, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Müsste man dann mal testen, indem man das auf einem Gerät konfiguriert, was man dann ausschaltet oder rausträgt. Und dann wirst du es sehen können, weil die HomeKit-Aktionen, die laufen dann noch.
Ja, ja. Ja, muss man mal ausprobieren. Ja, müssen wir mal unbedingt ausprobieren, ja. Genau. So, ansonsten, ja, hat HomeKit auch noch weitere interessante Neuerungen. Und zwar haben wir adaptive Lichtbestimmung, ne? Also Lichtfarbe wird der Uhrzeit angepasst. Geht jetzt.
Ja, adaptive Lichtstimmung.
Entschuldigung.
Sagt man.
Ja, natürlich. Ja,
der Pedant in mir. Dafür kann ich auch nicht viel dazu erzählen.
Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist irgendwie, wenn der Tag, das war ja so, wenn der Tag, also wenn es anfängt dunkel zu werden, macht er noch ein hellweißes Licht, glaube ich. Und dann wird das immer so ein bisschen warmweißer gegen Abend, damit man auch müde wird oder so. Ne? Ich glaube, so war so ein bisschen die Idee.
Ja, die Logik, die ist bekannt, das macht ja auch iOS zum Beispiel, ne? Kannst du Display-Einstellungen einstellen, dass er dort diese Farbtemperaturänderungen macht, je nach Tageszeit. Genauso ist das hier auch, also morgens, wenn man aufsteht, dann fängt das mit warmem Weiß an, geht dann nach einiger Zeit in kälteres Weiß über, was für bessere Konzentration bekannt ist. Und in den Abend hinein fängt es dann wieder an, rötlich zu werden, was dann einen besser schlafen lassen soll.
Ja, ja, genau.
Was aber auch eine entspanntere Lichtstimmung darstellt, muss ich dann immer noch mal betonen, auch wenn man nicht daran glaubt, dass das einen besser schlafen lässt.
Das ist großartig. Also ich merke das jetzt an meiner Wohnwand. Echt? Ja. Sofort mit meinem Wohnwagen, da sind vier Philips Hue Stripes verbaut. Und einmal ganz langer oben, einer ganz langer unten drunter. Und wenn ich versuche, mache ich natürlich oben den, der an die weiße Wand leuchtet, auf kalt weiß, dann ist es sehr hell. Ne? Und du merkst sofort, dass der, also vielleicht ist es auch pure Einbildung, aber ich finde, ich merke sofort, wie der Körper aktiver wird. Und sobald ich das runterdimme, das dauert keine 5 Minuten, ich werde viel schneller müde.
Also du meinst dann aber auch in das Warmweiß?
Ja, wenn ich das in das Warmweiß hinein gehe. Mm, ne?
Okay.
Also ich hatte jetzt einen Abend, da hatte ich das fast die ganze Zeit auf Kaltweiß, weil ich es auch ein bisschen verpennt hatte. Und war dann noch was am PlayStation spielen. Und nachts um 1 kein Problem. Ne? Und einen Abend danach, ne, Warmweiß gemacht, da bin ich um 11 fast eingepennt. Es ist ein Riesenunterschied, welche Lichtfarbe du nimmst. Nicht umsonst machen die Philips Hue-Leute hier mit Energietanken dann viel Blau ins Licht, ne? Also viel Kaltweiß. Das funktioniert. Also ich bin schon der Meinung, klar, nicht bis zur Endlichkeit. Es ist nicht so, dass du 5 Tage wach bleiben kannst. Ne? Aber alles hat seine Grenze. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber ich finde, das funktioniert schon sehr gut.
Ja. Hast du das schon probieren können? Also ich hatte das nämlich noch nicht gefunden.
Dieses adaptive Licht?
Aktiv gesucht, ja.
Nee. Also ich habe aber auch nicht nachgesucht. Aber vielleicht muss auch der Hersteller der Lampen da dann noch was machen.
Ja, also muss man sich mal anschauen. Werden wir vielleicht auch mal nachliefern. Ich werde es bestimmt ausprobieren.
Oh ja.
Tatsächlich bin ich immer wieder mal drüber gestolpert, dass ich mir gewünscht hätte, ich möchte hin und her schalten und ich benutze ja hauptsächlich meine HomePods hier, um meine Lichter zu steuern. Und Siri kann zwar wunderschön auf Kaltweiß umstellen, aber Warmweiß beherrscht sie nicht. Nee. Da ist sie einfach zu blöd für.
Das ist nicht. Vielleicht jetzt in iOS 14. Ich habe es noch nicht ausprobiert in iOS 14.
Ja, da muss man jetzt erstmal die HomePod-Updates abwarten, denn das. Also ja, ich kann es auf dem iPhone mal ausprobieren. Ja. Ja, also das wäre schon ein Vorteil, wenn Siri Warmweiß lernen würde und prinzipiell das automatisch anzupassen ist wahrscheinlich auch nicht falsch. Einfach der Tageszeit entsprechend ja, dann das zu machen. Man kann es ja jederzeit eben einfach umstellen mit einem Kommando und dann ist gut.
Ja.
Genau. Gut. Thema Sicherheitskameras gibt es auch noch was Neues. Tatsächlich hatte ich mich mit dem Thema hier die letzten Tage beschäftigt. Werden wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen, das machen wir vielleicht später. Erzähle ich das nochmal ein bisschen. Aber ich hatte hier auch mit Sicherheitskameras rumgespielt und hatte dann gesehen, dass die App vom Anbieter dort schon Gesichtserkennung und Aktivitätszonen unterstützt und dass HomeKit das eben noch nicht tut, dass die einfach nur Aktivitätserkennung letzten Endes drin haben. Und das soll jetzt kommen. Ich vermute, dass dafür allerdings die Anbieter entsprechend ihre Integration erweitern müssen. Ich hatte extra mal direkt reingeschaut noch eben und habe nämlich nicht sehen können, dass ich das jetzt irgendwie bei meinen Sicherheitskameras hätte einschalten können. Kann gut sein, dass dafür ein Firmware-Update kommen muss. Aber trotzdem schön zu sehen, weil das sind natürlich zwei Sachen, was eine sehr praktische Geschichte ist, wenn ich jetzt also zum Beispiel hier im Wohnzimmer, also draußen ist leider hier in der Mietwohnung immer schwierig, deswegen habe ich hier bei uns, im Flur habe ich eine Kamera positioniert und prinzipiell triggert die natürlich dann jetzt jedes Mal, wenn jemand vorbeiläuft. Klar, das kann man potenziell jetzt noch mit, wenn niemand da ist, in HomeKit konfigurieren. Aber das ist natürlich dann mit Leuten, die nicht bei mir in HomeKit eingetragen sind, problematisch. Das heißt, wenn wir Besuch bekommen, dann zum Beispiel irgendwie die Schwiegermutter kommt hier rein, während wir in Urlaub sind oder sowas, dann triggert das nicht und dann kriegen wir die ganze Zeit Alarme ausgelöst, dass da jemand eingebrochen ist. Das ist natürlich nicht optimal. In dem Sinne wäre natürlich schön, wenn man eben Gesichtserkennung machen kann. Dann kann man dieses Problem dann damit vermeiden. Ne? Man speichert dann einfach die bekannten Gesichter ein und alles andere triggert einen Alarm. Das wäre dann halt eben die optimale Alternative. Und Aktivitätszonen ist eine Sache, die für draußen eher spannender ist. Wenn ich jetzt draußen vor meiner Wohnungstür die Kamera montieren möchte und ich habe dahinter eine Straße, dann, das kennt man vielleicht auch noch von den alten analogen Infrarotmeldern, wenn dann hinten, wenn man das nicht ordentlich eingestellt hat, das konnte man bei den alten Geräten auch oft so ein bisschen konfigurieren, dann ist hinten an der Straße ein Auto lang gefahren und dann geht überall das Licht an.
Ja, genau, das ist ein bisschen lästig. Das ist so eine Aktivitätszone, wo du sagen kannst, nur da sollst du auslösen, schon genau. Sehr angenehm, das stimmt, ja. Das ist vor allem, weil du dir auch, das haben sie da auch gezeigt, mit Klingeln und so sagen kann, wer an der Tür steht und so. Das ist schon. Ich bin mal gespannt, was mich interessiert ist, kann man denn das Ganze mit einem Smart Home Lock auch steuern und sagen, wenn der und der vor der Tür steht, dann schließt die Tür auf?
Ja, prinzipiell wird das schon funktionieren. Du wirst allerdings wahrscheinlich das kommt jetzt darauf an, wie genau dieses System gebaut ist, ob die Gesichtserkennung auf dem Gerät läuft, also auf der Kamera, so wie das jetzt bei den Kameras ist, die ich gerade eben angesprochen hatte, oder ob das von HomeKit gemacht wird. Also ob die das Bild nehmen und dann selber
Sicherheit, mit Sicherheit von HomeKit, weil sie nehmen ja aus den Fotos die Namen, haben sie gesagt.
Ah, okay, das wusste ich noch
nicht. Achso, ja, okay. Das hatten sie gesagt, aus den Fotos nehmen sie die Namen. Also die in deinen Fotos erkannt sind, erkennt dann auch die Kamera. Die nicht. Und also das macht dann HomeKit die Erkennung.
Ja.
Frage ist, ob es dann so eine Auslösung gibt.
Stimmig. Aber dann müsste das ja auch nicht abhängig von den Kameras sein. Dann muss ich nochmal genau suchen, ob ich das nicht.
Vielleicht ist es auch einfach noch nicht drin.
Nicht
das kann auch passieren, ne?
Genau.
Und du musst deine HomePods updaten, ne? Weil die zentrale sind.
Ja, genau.
Das darf man auch nicht vergessen, ne? Weil die übernehmen ja den Job. Abwarten. Also viele, viele tolle neue Features in HomeKit. Wir werden bestimmt auch noch das ein oder andere entdecken, finden oder hören die Woche. Wie gesagt, ist ja alles noch nicht ganz vorbei oder noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Und und wenn das natürlich so ist, werden wir weiter darüber informieren. Na, ansonsten, Safari wurde natürlich auch weiter daran gearbeitet. Eine der Lieblingsprojekte von Apple. Und haben auch da wieder dran geschraubt. Na, es gibt jetzt ein Website-Übersetzen.
das Übersetzen scheinen sie jetzt so quer durch die Bank auszurollen, wo sie das jetzt haben.
Ne? Ja, ja, gut. Ne? Ich denke mal, wenn sie einmal da was also das fertig geschrieben hatten, haben sie es einfach mal überall eingebaut. Ne?
Ja, genau. Aber bietet sich ja auch an.
Ne? Ja, ja, klar.
Ja, genau. Ausprobiert habe ich das noch nicht.
Ich auch nicht.
Hast du das irgendwo schon live gesehen?
Nee, ich habe es nicht ausprobiert.
Hab's auch nicht. Entweder ist es irgendwo versteckt gewesen oder ich habe es einfach
das noch nicht gefunden. Das bestimmt über in diesem was da, wo du auch den Inhaltsblocker und so deaktivieren kannst. Ne? Da kannst du das mit Sicherheit dann irgendwie einstellen. Wobei, ne, es ist da jetzt auch nicht. Nö, ich sehe nur Tracking Report, Website-Einstellungen gibt es hier. Ne, vielleicht ist es auch noch nicht dabei.
Ja, ich meine mich erinnern zu können, es hieß, wenn das eine fremde Sprache ist.
Ah, stimmt, okay, dann soll ich vielleicht mal auf was gehen, was auf Englisch ist. Ne?
Ja, ich bin auf was Englischem, da kommt nichts, also momentan nicht.
Okay.
Also wahrscheinlich kommt es noch. Ist ja oft so, dass in der ersten Beta nicht alle Features drin sind, dass die dann nachgereicht werden im Anschluss. Einen Privacy Report gibt es. Das ist das nächste Thema bei dem Safari. Bei iOS auf dem, also bei Safari für iOS habe ich das auch noch nicht gesehen.
Das habe ich jetzt gesehen in dem A, ganz unten.
Ah, Tracking Report. Stimmt, doch, jetzt habe ich es auch gesehen. Ich hatte es auf dem Mac gesehen, das können wir dann aber nachher nochmal ansprechen. Also prinzipiell ist es so, dass ein Report darüber generiert wird, welche Tracker auf einer angesurften Webseite verwendet werden. Ja, da im Prinzip alles, was nach Hause telefoniert und Daten mitschickt, ne, kann man so grob zusammenfassen, ist das, was Apple als Tracker bezeichnet. Und das ist so ein bisschen Public Shaming, könnte man sagen. Ne?
Ja. So, ich war hier eben aus Versehen auf Bild.de. Weil ich war in den Widgets eben und da war in dieser News-Section war scheinbar ein Bildartikel, hatte ich draufgeklickt irgendwie, obwohl ich da noch was rumprobieren wollte und habe direkt mal hier 14 Tracker Preventions, alle von Bild.de. Ja,
14. Ne?
Mhm. Also
großartig.
Eigentlich mehr die Besuch.
Ja, aber das wird bei vielen anderen Seiten auch so aussehen. Und das ist das Spannende letzten Endes auch daran. Wir hatten zum Beispiel ein Beispiel schon gesehen, wo man auch richtig sehen konnte, dass das Cookie-Banner noch nicht so viele Tracking-Systeme. Wir sahen bei einer Beispiel-Webseite, dass solange man das Cookie-Banner nicht bestätigt hatte, dann waren irgendwie nur 3 Tracker registriert. Und wenn man dann das Cookie-Banner bestätigt hatte, schoss das dann hoch auf irgendwas über 10. Und an der Stelle kann man also tatsächlich sehen, ob und wie diese Cookie-Banner funktionieren. Ne? Manche Sachen könnten sein, dass das vielleicht von Apple ein bisschen was übertrieben gezählt ist. Könnte aber auch sein, dass zum Beispiel dann diese Seiten dann auch diese Sachen tracken, obwohl sie eigentlich vor Bestätigung des Cookie-Banners überhaupt nicht tracken dürfen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Letzten Endes kann man aber sehr schön sehen, was halt eben die entsprechenden Anbieter verwenden und dementsprechend natürlich dann auch ein Bewusstsein schüren, beim Nutzer zu verlangen, dass das weniger wird und beim Anbieter das auch checken zu können und letzten Endes dann damit dann selber zu wissen, was überhaupt passiert. Denn viele Anbieter, würde ich mal behaupten, haben auch gar nicht so ein Bewusstsein darüber, wie viele Tracking-Sachen integriert sind, weil das wird halt eben dann von unterschiedlichen Fachabteilungen eingekippt und irgendein Entwickler baut das dann mal ein und dann wird es vergessen und dann kommt es auch schnell schon mal zu Dingen, die einfach vergessen werden.
Ja, ne?
So ein Facebook-Like-Button, ne? der halt eben so ein klassisches ich tracke alles im Hintergrund dann aktiviert, was viele sich gar nicht bewusst sind, dass sowas auf der Webseite ist. Ich hatte mir so ein, zwei Websites angeschaut und sah dann halt eben da auch immer schön Facebook erwähnt und sagte dann so, ich bin mir überhaupt nicht dessen bewusst, dass hier irgendwas mit Facebook-Integration zu sehen ist und trotzdem haben die Facebook auf der Seite. Ne? Also das ist schon
wirklich hart. Also es ist ein gutes Feature, sehr wichtig. Also vor allem auch immer, ich kenne es ja selbst aus privaten Kreisen, wo die sagen, mir doch egal, was die wissen, ich habe ja nichts zu verstecken, so ungefähr. Und einfach mal Bewusstsein zu schaffen, was da alles so getrackt wird, das ist schon nicht verkehrt.
Ja, ne? Genau.
Ja, ansonsten haben sie noch ein Passwort-Monitoring. Ne? Das prüft, ob das Passwort geleakt wurde irgendwo.
Ne? Genau, da geht es um solche bekannten Leaks. Da gibt es ja Seiten, die sammeln solche Informationen. Und auch Seiten, die dann die Datenbanken, sollten die irgendwo im Darknet gefunden worden sein oder so. Es gibt ja auch ein paar gute Hacker, wie man immer noch mal betonen muss. Die sammeln dann diese Informationen und da kann man dann abfragen über einen Key, den man von seinem eigenen Passwort generiert. Und dann kann man das halt eben da abrufen. Und dann kriegt man gesagt, ob das kompromittiert ist. Also ob man da irgendwo in der Datenbank drin steht. Und das scheint da an der Stelle jetzt integriert worden zu sein in den Safari. Ich habe es noch nicht live gesehen, aber ich kenne diese Lösungen zumindest. In dem Sinne bin ich mal gespannt darauf.
Ja, definitiv.
Ob da was auftritt. Das ist natürlich immer so eine Sache, dass man also eben einfach einen Hinweis bekommt, hey, du bist da gerade irgendwo in so einem Leak, der jetzt gerade aufgetaucht ist, mit drin, ändere doch mal dein Passwort da und dort. Ne? Dann hat man nämlich dann zumindest eine relativ gute Chance, sein Passwort noch zu ändern, bevor es dann irgendwelchen Missbrauch gibt. Desto schneller man das tut, desto besser. Deswegen ist so eine Live-Integration in sowas wie einen Browser natürlich optimal.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, vor allem, weil man bekommt es ja sonst auch nicht mit und ja, denkt dann auch nicht dran oder sowas. Von daher, das ist definitiv eine wichtige Sache. Wie es dann am Ende umgesetzt wird, wird man hoffentlich nie erfahren, weil hoffentlich wird ja nie ein Passwort von einem geleakt, aber wenn doch, ist es besser, man weiß es und kann es dann abändern.
Ja, genau.
Ansonsten hat Apple dann noch tierisch unter der Haube geschraubt, was den Safari angeht. Also laut ihren Worten, ne? Wie gesagt, wir müssen Apple glauben. Ja. Wir haben jetzt keine Performance-Benchmarks, was den Safari angeht, gemacht. Und zwar doppelt so schnell wie Chrome, was JavaScript angeht.
Ja, genau. Also ist eine Hausnummer. Ich hätte immer angenommen, Google pusht das Thema JavaScript-Performance auch enorm. Haben sie zumindest in der Vergangenheit auch. Ich habe das jetzt nicht aktiv verfolgt in der letzten Zeit. Aber Apple scheint da zumindest auch sehr aktiv dabei zu sein. Jetzt momentan haben sie, ich sag mal jetzt momentan in Anführungsstrichen, haben sie jetzt die Nase vorne und scheinbar ja auch mit einem ordentlichen Lead. Ne? Also doppelte Performance ist schon eine Hausnummer. Ja,
das ist das nicht wenig. Mhm. Ne? Wo bemerkt, dasselbe können wir auch direkt beim Sideloading noch machen. Ne? War auch so ein Thema. Mhm. War auch doppelt so schnell, doppelt so schnell wie Chrome und Firefox.
Ah, ja, ja, ja. Mhm. Stimmt.
Also auch da haben sie deutlich dran geschraubt. Wahnsinn.
Ja, genau. Und dabei darf man nicht vergessen, dass der Safari das auch noch mit sehr, sehr bedachtem Stromverbrauch macht. Ne? Der Safari, der ist legendär dafür, wie stromsparend der ist. Und bei Chrome, was ja dieselbe Engine unten drunter ist, die irgendwann mal geforkt worden ist von Google, ist halt eben die Entwicklung genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Das ist ein akuter Stromfresser. Und ich kann an der Stelle auch nur noch mal meine allgemeine Empfehlung machen. Bitte nicht einfach blind zum Chrome greifen, wenn ihr nicht zwingend müsst. Versucht mal mit dem Safari zu arbeiten. Das ist A aus Privacy-Gründen und B aus Stromspargründen und C jetzt ja auch noch aus Performance-Gründen gar keine schlechte Idee. Der Safari, der hat irgendwie traditionell einen schlechten Ruf und es tut mir immer etwas leid, dass er den hat.
Ja, der war mal ein bisschen ungünstig früher, was die Optik angeht und da war der nicht so mit dabei und da war ja auch Firefox noch sehr weit vorne damals. Darfst du mir nicht vergessen, viele Windows-Nutzer, die fanden natürlich dann Safari sowieso als zweiten Installer eh nicht so dolle, ne? Weil sie haben eh schon Firefox meist genutzt und komisch, also die meisten dann von Firefox auf Chrome gewechselt. Aber für den Mac muss ich zugeben, habe ich nie einen besseren Browser gefunden. Also ich habe auch Chrome mal installiert gehabt, ich habe auch mal Firefox auf meinem Mac installiert gehabt, aber ganz ehrlich, die Vorteile, die ich beim Safari habe, alleine durch dieses ganze Plattformübergreifende, ist so genial.
Das, ja, Also zum Thema Browser-Auswahl kann man aber sagen, bei iOS 14 hast du die jetzt die Möglichkeit, wenn du wirklich mit Chrome arbeiten möchtest die ganze Zeit, kannst du das hinterlegen. Also du kannst die E-Mail-Einstellung hinterlegen, welches E-Mail-Programm du nutzt und welchen Browser. Das ist neu und das wird mit Sicherheit für einige interessant sein oder falls der Anwendungszweck es notwendig macht, dass man halt ständig mit Chrome arbeitet.
Ja, genau. Also für mich irgendwie nicht so der Use Case, wo ich so irgendwie jetzt nach gelächzt hätte, weil ich sowieso immer die Apple Apps benutze. Aber gut, ich kann gut nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die irgendwie in einem anderen E-Mail-System leben und man drückt irgendwo auf so einen Mail-to-Link.
Oder leben,
und
darf man nicht vergessen,
macht dann,
leben müssen teils, ne?
Ja, leben müssen teilweise auch, wenn man sich im Corporate-Umfeld befindet. Und dann, ja, nur man drückt auf so einen Mail-to-Link, fliegt dann in den Mail-Client von Apple rüber, möchte aber eigentlich in einen anderen Client. Es gibt ja auch genügend Third-Party-Anbieter, die große, also viele Freunde haben. Ja, und für die Leute kann man das jetzt halt eben einstellen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Wird es bestimmt viele zufriedene Gesichter geben im Herbst.
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Ja, ansonsten gab es noch Privacy-Themen. Was nicht unglaublich verwunderlich ist bei Apple. Ne? aber einfach, ja. Was ich sehr begrüße, und zwar Privacy-Infos im App Store.
Mhm. Genau, also sie machen jetzt eine Infokarte. Es ist zwar ein bisschen weiter unten, wenn man im App Store die Anwendung aufruft. Und das wird natürlich erst im Herbst ausgerollt werden. Man hat jetzt nur Screenshots gesehen. Aber auf dieser Karte werden quasi die ganzen Berechtigungen aufgeführt, die Anwendung abfragen kann. Das ist, glaube ich, ein automatisierter Prozess. Ich habe noch kein Video dazu gesehen. Das kommt vielleicht jetzt im Zuge der WWDC noch. Aber
ja, wofür, diese Karte. Also wofür es halt die P-List-Einträge hinterlegt hat, quasi die App. Ne? Also da ja, kann Apple ja absehen, wonach du fragst oder fragen wirst. Oder sag mal, theoretisch kannst du, so, jetzt haben wir es. Und da machen sie dann die Karte fest. Ne? Und
ja, richtig.
Ja, und dann kann man, glaube ich, noch entscheiden oder auch erklären, warum, glaube ich, auf der Karte war das nicht auch. Oder hatte ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? Dann so irgendein Bild. Da müssen wir vielleicht nochmal angucken.
Habe ich nicht gesehen. Ja, schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal im Detail an, weil das ist halt eben auch eine interessante Information. Also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja jetzt auch jemand, der gerne und häufig mal neue Apps installiert. Und wenn ich da jetzt auf einen Blick sehen kann, ob die da jetzt irgendwelchen Schmuh drin haben, dann, also wenn ich jetzt irgendwie, irgendeine App X habe, die eigentlich nur irgendwelche, fällt gerade kein Beispiel ein. Egal, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn Apps Rechte benötigen, die für ihren gedachten Nutzen nicht notwendig sind, dann ist das jetzt an der Stelle vorab schon zu sehen und dann denke ich mir halt eben zweimal drüber nach, bevor ich die installiere, weil das lässt die App natürlich suspekt erscheinen. Und das ist genau das, was Apple damit möchte an der Stelle, dass die Leute sich Gedanken darüber machen, was ist das für eine App und warum möchte die diese Permissions haben. Und dann kann man vorher schon drüber nachdenken. Und der App-Anbieter, mal umgekehrt gesprochen, sollte sich halt eben Gedanken darüber machen, ob sie das wirklich brauchen. Denn eventuell haben sie ja Dinge, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, die dort dann letzten Endes aufschlagen und die eigentlich nicht zwingend notwendig wären.
Ich kenne das.
Und dann muss man dann als ein Business dann drüber nachdenken, ob man da nicht eventuell dann doch wieder von Abstand nimmt.
Ich kenne das oft, dass auf die Musikbibliothek zugegriffen werden will, wo ich mir immer so denke, warum? Mhm. Ich meine, Google Maps zum Beispiel verkauft das ja noch mit Service, dass du dann da weiterklicken kannst, Play Pause und so einblenden. Das machen sie ja auch, aber ich bin mir sicher, ich kann das natürlich jetzt nicht nachweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch deine Media Library tracken und deine ID daraus erzeugen. Das ist ja, deswegen hat Apple das ja mal angefangen zu sperren, weil genau das passiert ist. Also viele vergessen das immer. Musikdaten, anhand deiner Musikdaten kann man einen sehr gut identifizieren. Ist ja eben missbraucht worden. Nur deswegen kam ja diese Nachfrage, diese zusätzliche. Und ich finde, man sollte bei jedem Alert, wo es dann um Privacy-Sachen geht, ob den Standort, ob Mikrofon, ob WLAN, was es ja mittlerweile alles gibt, so nervig das ja auch bei der Ersteinrichtung wohlbemerkt sein kann, ist es leider nötig, weil es genug schwarze Schafe gibt, die einfach Daten abschnorcheln. Und das ist ein Problem. Ne? Wie gesagt, auch bei der Standortung, ne, da haben sie ja, kann man gerade auch noch erwähnen, auch dran geschraubt und gesagt, geben jetzt die Möglichkeit, demnächst nicht mehr den exakten Standort zu freizugeben. Also ich als Entwickler konnte immer schon entscheiden, wie genau brauche ich den. Ne? Das hat aber mehr damit Geschwindigkeit zu tun, also wie schnell kriege ich die Antwort auch und wie viel Strom will ich verbrauchen. Aber jetzt kann man aktiv als Nutzer auch sagen, ich sag mal eine Wetter-App. Eine Wetter-App reicht ja die Größe der Stadt als Ausmaß. Ne? Also sie muss ja nicht genau wissen, der Sascha wohnt in der und der Straße. Das ist ja völlig egal, weil sie kriegen es ja schon nicht unterschieden pro Stadt, ob es regnet oder nicht. Ja, und aber da gab es ja auch ganz oft schwarze Schafe, die dann alle möglichen Ortungsdaten abgeschnorchelt haben, weil sie es konnten. Und das verhindert Apple dann dadurch, finde ich, eine großartige Sache.
Ja, ja, genau. Ist ein sehr schön durchdachtes neues Konzept, was diese Location-Informationen angeht. Dazu hatte ich mir das Video heute schon angeschaut. Für den Entwickler bedeutet das einiges an Aufwand. Gehe ich jetzt hier nicht drauf ein, sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Aber im Prinzip ist das also für den Nutzer auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich kann halt eben als Nutzer jederzeit entscheiden, der Anwendung genaue oder ungenaue Ortsdaten zu liefern. Und die Anwendung kann da im Prinzip nicht viel dran machen. Es gibt zwar die Möglichkeit, dann nochmal explizit zu sagen, hey, ich bräuchte das jetzt aber weil, zum Beispiel, weil ich jetzt irgendwie eine Navigations-App bin und ich müsste jetzt Echtzeit und genaue Positionsinformationen haben, damit ich navigieren kann. Und dann müsste ich dann im Zweifelsfall so ein Pop-up aufmachen. Aber ansonsten müsste ich als App damit leben.
Ja, vor allem Apple hat das ja schön gezeigt an ihrer eigenen Maps-App, dass sehr großartig, dass du das auch nur temporär erfragen kannst. Ne? Also genau, aus zwei Sachen finde ich das positiv. Ne? Also so doof das jetzt auch klingt, mag das auch für den Entwickler gut. Weil ich habe mehr Aufwand, aber ich schaffe auch, finde ich, Vertrauen, dass ich sage, ich brauche kurz deinen genauen Standort und danach ist mir das wieder egal, wo du bist so ungefähr. Ne? Ich brauche den für die Route und wenn deine Route vorbei ist, frage ich nochmal und ansonsten interessiert mich dein Standort nicht. Das ist ja für mich ist das eine Vertrauenssache. Ne? Also auch Vertrauen aufzubauen als Entwickler, um zu sagen, ich will von dir keine unnötigen Daten. Das ist, finde ich, ein wichtiges Signal, was man als Entwickler senden kann. Bin mir relativ sicher, Google Maps wird dieses Feature nie bekommen. Also ich wäre zumindest sehr verwundert, wenn. Ähnlich wie WhatsApp nie die einzelne Kontaktabfrage bekommen wird oder die einzelne Bilderauswahl.
Also lass es mich so sagen, das ist ja nichts, was die sich jetzt entscheiden können zu implementieren. Das ist jetzt vorgeschrieben. Also in iOS 14 kann der Benutzer sagen, ich gebe dieser App, weil ich sie nicht vertrauenswürdig finde, zum Beispiel halt eben dann jetzt nur diese groben Informationen und die App kann dann eben lediglich zusätzlich dann nochmal temporär diese hochauflösenden Infos anfragen, aber das natürlich immer kontextsensitiv. Ne? Das haben sie in dem Video sehr schön eben mit Maps selbst gezeigt, also mit der Maps-App, die halt eben, wenn man dem nur die groben Positionsinformationen freigegeben hat, dann in dem Moment, wo ich eine Navigation starte, dann halt eben diese temporäre Eskalation ausgelöst wird, wo dann eben die Ansage drin ist, hey, fürs Navigieren musst du aber jetzt bitte die hochauflösenden Daten temporär freigeben und dann kann man die dann auch dann zeitbegrenzt entsprechend dann freigeben und dann springt das wieder auf das vorherige Verhalten zurück. So, was natürlich eine wunderbare Lösung.
Es wird ja für die Apps, die ich installiert habe, wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Google Maps, der momentane Stand bleiben. Also laut Beta 1 jetzt hat Google Maps bei mir halt die genauen Standort. Immer.
Ja, okay, wie jetzt dieser Übergangsprozess ist und ob das jetzt eventuell auch in den Betas dann noch gemacht wird, würde ich jetzt momentan mal da stehen lassen. Ich würde davon ausgehen, dass sie das, so wie sie es in der letzten Zeit auch gemacht haben, dann nicht diese, gerade die Always Authorizations, also dieses immer alles an, was es eben ja bisher gab. Ich glaube, das wird halt eben bei jeder App in Frage gestellt werden müssen. Das wäre eigentlich die richtige Vorgehensweise. Ja,
dann müssten sie das für alle zurücksetzen. Und ich glaube, dann kriegen sie auch wieder ein Nutzerproblem, dass die Nutzer sagen, jetzt geht das alles nicht mehr. Machen sie es auch unschön.
Ja, das ist ja, muss ja nicht auf den Zustand ausgeschaltet umgesetzt werden. Es muss nur auf den Zustand noch nicht autorisiert gestellt werden, also dass die App dann wieder den entsprechenden Dialog triggert, wenn du sie startest, beziehungsweise das
benutzt. Ich bin da voll bei dir. Ich fände das total gut, wenn sie das so machen würden, weil die meisten gehen nämlich nicht in ihre Einstellungen in Ortungsdienste und so durch und gucken mal, was sinnig ist. Aber ich befürchte nicht, dass das gemacht wird. Ich wette, die schon erlaubten Einstellungen bleiben, wie sie sind. Und ja.
Ja, schauen wir mal. Also macht dann aber vielleicht auch nicht wirklich Sinn für die Leute, die jetzt nicht dauernd alle zwei Tage ihr Gerät neu aufsetzen. Das muss ja dann schon irgendwo triggern. Aber schauen wir mal, was.
Ja, abwarten.
Ich würde darauf spekulieren, dass sie es machen werden. Ansonsten macht es keinen Sinn. So war es ja bei iOS 13, auch mit dem vorherigen System, welches ja kontrovers diskutiert war und auch mit 13.5 ein bisschen gepatcht worden ist. Aber prinzipiell dort war es dann so, dass sie die diese Always Authorizations halt eben dann neu getriggert haben. Ne? Also die kamen dann bei den Apps jeweils neu hoch. Habe ich massenweise weggedrückt.
Ja, das
kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ist halt eben am Anfang ein bisschen nervig, das ist immer genau dasselbe Thema. Klar, das ärgert die Leute ein bisschen was, ja, dass sie sich mit Themen beschäftigen wollen, die sie eigentlich nicht machen wollen, aber das ist halt eben dieses Ding, ne? Also bei dem Thema Privacy und gerade dann bei den Positionsdaten sollten die Leute halt eben darüber nachdenken. Ne? Also ich persönlich finde das großartig, dass sie das jetzt so machen.
Das finde ich auch. Und klar, man sollte sich da Gedanken machen. Das ist sogar extrem wichtig, denn Privacy ist extrem wichtig. Und man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ach, mir doch egal. Ja, deswegen.
Ja. Und für den Entwickler, da gibt es ja noch einen, oder beziehungsweise für den User gibt es ja noch einen neuen Schutz mit dieser Always-On-Funktion von der Location-Ermittlung. Die kann der Entwickler erst abfragen, wenn er einmal eine temporäre Zustimmung gegeben hat. Also der Entwickler kann nicht mehr sofort Always-On abfragen.
Das gab's das nicht schon mit iOS 13?
Das ist das, ja genau, was mit iOS 13 gekommen ist und was jetzt allerdings etwas entschärft worden ist. Du kannst jetzt ich habe es noch nicht live gesehen, aber da wurde eben irgendwas erwähnt.
Genau.
Ja, muss ich auch nochmal nachgucken. Aber es wurde auf jeden Fall etwas entschärft, weil dieses, du konntest ja gar nicht Always auswählen. Ich glaube, das haben sie jetzt wieder zurückgenommen. Ja, aber prinzipiell dieses Always per se ist jetzt etwas anders getimed. Ja, das muss man sich alles noch mal ein bisschen live anschauen. Ich meine, man konnte jetzt temporär das freigeben in diesem Dialog. Und das schaltete sich dann irgendwie am nächsten Tag wieder aus oder so. Muss ich noch mal gucken. Also auch da werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen, wenn wir die Dialoge dann entsprechend dann mal gesehen haben in den nächsten Tagen. Schauen wir uns dann noch mal an. Aber auf jeden Fall, sie arbeiten dran. Es geht jetzt ganz stark in diese Richtung, dass der Nutzer da eine bessere Kontrolle darüber bekommt. Vor allen Dingen diese Always Authorization wird nicht mehr so standardmäßig durchgenickt werden, wie das vorher gewesen ist. Und auch bei iOS 13 war das halt eben ja auch immer noch so, dass du dann, und wenn halt eben auch nur mit Verspätung, dann halt doch immer noch Always gedrückt hast, weil die Apps, die ja dann irgendwo dann doch noch immer gesteckt haben, so, hey, wir brauchen eigentlich Always, weil das ist super wichtig dafür, dass wir dich mit Werbung vollballern können oder irgendwas, was sie dann da manchmal als Argumentation liefern. Und ja, gut. Also in dem Sinne auf jeden Fall eine deutlich bessere Lösung, finde ich. Vor allen Dingen auch diese grobe Positionsinformation. Um da vielleicht gerade noch ein, zwei Worte zu sagen, da haben sie in dem WWDC-Talk sehr schön, sind sie darauf eingegangen, dass es tatsächlich ein sehr ausgefuchstes System, welches quantisierte Positionsinformationen zurückliefert. Sie gehen also aus Privacy-Gründen nicht hin und nehmen die genaue Positionsinformation und machen dann zum Beispiel Rauschen dazu, indem sie also irgendwelche Random-Noise-Werte drauf addieren und dann irgendeine Position generieren, weil sowas kann man auch als gewiefter Mathematiker zum Teil dann wiederum wieder rausfiltern. Letzten Endes machen sie dann etwas gewiefteres System. Sie machen sogenannte Quantisierung, also sie nennen das selber Quantisierung, eine Art Quantisierung, haben sie gesagt. Das heißt also, sie haben dann immer feste Positionen, die basiert sind aufgrund von Gegebenheiten in der Karte. Sie zeigten da so ein Beispiel, wo jemand an der Grenze zwischen Amerika und Mexiko vorbeigefahren ist. Dort war das zum Beispiel dann so, dass, also wenn man so an der Grenze entlang fuhr, dann blieben dann diese quantisierten Werte auf der Seite von Amerika, wenn man auf der amerikanischen Seite fuhr. Und genauso, wenn man dann auf der mexikanischen Seite war, dann blieb das auf der mexikanischen. Das heißt also, das sprang dann nicht durch Zufallswerte so in der Gegend rum, dass man zum Beispiel dann der Meinung sein konnte, man hätte das Land gewechselt oder sowas. Soll also heißen, dieses System stellt sicher, dass diese groben Informationen zuverlässig sind, ne? Dass man also da nicht so hin und her springt, unterschiedliche Werte generiert oder sowas. Außerdem wurde da noch gesagt, dass dieser quantisierte Wert viermal pro Stunde nur aktualisiert wird. Das heißt also, man bekommt maximal viermal pro Stunde so einen Wert geliefert. Also nicht so viele Updates wie jetzt hier, wenn man Always On vorher aktiviert hatte. Und diese Informationen sind halt eben dann durch die Quantisierung und letzten Endes auch durch, was wollte ich jetzt gesagt haben, jetzt habe ich den Faden verloren.
Also wie genau das ist?
Ja, also die, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Also letzten Endes, also ein sehr, sehr spannendes System, was durch diese Quantisierung der Positionsinformationen letzten Endes sehr zuverlässigen Informationswert generiert. Ah ja, darauf wollte ich hinaus, genau. Also, dass ich also als Anwendungsentwickler mich darauf verlassen kann, dass diese Sachen stimmen. Das heißt also, wenn ich jetzt eben zum Beispiel nur wissen muss, in welcher Stadt ich mich befinde oder in welchem Land, ja, in dem Talk wurde von der TV-App von Apple selbst gesprochen, wo sie sagten, da müssen sie halt eben aus Lizenzgründen verifizieren, in welchem Land sich der Nutzer aufhält, weil es halt eben bei manchen Fernsehlizenzen entsprechende Landesbeschränkungen gibt, die halt eben nun mal leider vom Content-Anbieter vorgeschrieben sind. Und dafür brauchen sie halt eben nur das Land, aber sie brauchen halt eben nicht die exakte Position. Und die TV-App, die hat halt eben an der Stelle jetzt dafür bisher Always Authorization enabled, weil sie halt eben die Position haben müssen und sie müssen sie auch kontinuierlich checken können, weil man könnte ja die Grenze überqueren. Mhm. Und letzten Endes brauchen sie aber diese Informationen in dieser Genauigkeit überhaupt nicht, weil sie halt eben bloß wissen müssen, ob man noch im selben Land ist. Ne? Und wenn nicht, dann halt eben dementsprechend darauf reagieren zu können. Und das ist dann genau so ein Fall, wo man dann eben auch quasi dann direkt schon konfigurieren kann, hey, ich brauche überhaupt keine feinen Informationen, gib mir das Grobe und ich bin glücklich. Und dann geht es auch gar nicht erst los mit der Abfrage beim Nutzer, dass man jetzt irgendwie die feine, genaue Position überhaupt haben möchte. Und das ist halt eben dann dieses Vertrauen aufbauen, ne, wo wir eben auch schon von sprachen, ne, dass der Nutzer Vertrauen in die Apps reinbekommt, dass die einfach überhaupt nicht nach der genauen Information fragen und dass auch dann klar gemacht wird, dass das nur eine grobe Information ist. In diesem Dialog wird das entsprechend verdeutlicht, wie man das mit iOS 13 mit dieser Karteneinblendung auch schon gesehen hat. Also man kriegt dann entsprechend dann da so ein Beispiel angezeigt, was entweder die genaue Information auf der Karte zeigt, die jetzt, wo man sich gerade befindet, und dann alternativ dann auch diesen quantisierten Wert, der jetzt gerade dann zurückgeliefert wird, der dann einfach so ein Radius auf der Karte letzten Endes anzeigt. Ja, gut, also wie gesagt, quantisierte Werte, Approximate Location nennt Apple das. Schönes Thema, bin ich sehr froh, dass sie das gemacht haben. Ja, Privacy-Themen haben wir noch ein, zwei hier stehen. Aufnahmeanzeige von Audio und Video, sehr schöner Punkt. Wir schauen uns ja hier gerade so gegenseitig in Webcams, während wir das aufzeichnen, und ich gucke dann immer hier so auf das Lämpchen, was hier so vor mir gerade leuchtet und mir anzeigt, dass meine Kamera aktiv ist. Dieses Lämpchen habe ich mir bei den iOS-Geräten auch schon das ein oder andere Mal gewünscht. Ist das bei euch auch so gewesen?
Ja, definitiv. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal gedacht, Mensch, also da mal einen Indikator zu haben, der mir sagt, da ist noch was aktiv. Ob jetzt das Mikrofon, ich meine, beim Mikrofon gab es das ja schon mit iOS 13, so blau, mit der Kamera allerdings nicht. Und also doch gewünscht habe ich mir das schon mal, damit, weil einfach das Bewusstsein eher dann da ist, wo man sagt, was braucht denn da noch irgendwie meine Kamera oder mein Mikrofon.
Ja, vor allen Dingen, es gab ja auch mal, ich glaube, Facebook- oder Instagram-App, die im Hintergrund die Kamera eingeschaltet hat, zu einer ganz bestimmten Version. Und das ist ja nur durch Zufall aufgefallen. Und so könnte man das ja unterbinden, dass der User informiert wird, okay, da läuft gerade die Kamera. Beim Mac ist das ja auch so. Die Frage ist nur, beim iPhone kann es ja eigentlich nur Software gesteuert sein. Beim Mac, meine ich, habe ich mal gehört, dass die Lampe wirklich mit der Kamera verbunden ist. Also, dass es auf Hardware-Seite ist. Sobald die angeht, sobald der Strom hingeht, geht auch die Lampe an. Und das können sie natürlich bei iPhone nicht machen.
Ja, das war immer das große Novum von den Webcams in den Macs, dass dieses Lämpchen dann mit der, ich glaube sogar mit der Stromleitung von der Webcam verbunden ist, bei den neueren Versionen, meine ich mich erinnern zu können. Und oder dass es von dem T2 gesteuert wird, das habe ich jetzt auch noch in Erinnerung. Aber vielleicht ging es auch darum, dass die Mikrofone auch explizit nochmal hardware-technisch getrennt werden.
Mikros auf jeden Fall, ja. Die Mikros werden über den T2 hardware-technisch getrennt. Sobald du den Deckel zumachst, werden die Dinger tot gemacht. Also werden die halt abgeschaltet. Ja.
Genau, aber das Design von dem Webcam-Indikator ist schon immer so gewesen, dass das möglichst tamperproof ist. Am Anfang, da gab es ja tatsächlich noch die erste Generation von diesen Webcams, wo man das tatsächlich tricksen konnte, indem man auf die Webcam eine neue Firmware aufgespielt hat, was eigentlich gar nicht vorgesehen war, dass man das überhaupt konnte bei den installierten Webcams. Aber das war nur die allererste Version, das ist schon Jahre her jetzt. Und die neueren Versionen, die sind alle so gebaut, dass die, ich meine, dass eben quasi am Strom angeschlossen ist von der Webcam. Ja, also sobald die Webcam eingeschaltet ist, geht dieses Lämpchen an. Was also bedeutet, wenn das Lämpchen aus ist, ist die Webcam auch definitiv aus. Das ist ja relativ leicht umzusetzen quasi.
Da bin ich ganz froh, dass das bei iOS quasi jetzt ähnlich ist. Ich meine, klar, das ist eine Software-Sache. Aber da ja die Kamera- und Mikrofonzugriffe wirklich nur über die Systemschnittstellen möglich sind, ist es da für eine App eigentlich erstmal sehr, sehr schwierig bzw. unmöglich, das zu umgehen und auszutricksen. Von daher ist das zwar kein Hardware-Schutz erstmal, aber wobei es den beim iPad Pro beim neuen ja auch jetzt gibt, den Hardware-Schutz, was Kamera und Mikrofon angeht. Daher... Ja, also hat Apple gut nachgezogen, vernünftige Sache, damit man es mitbekommt als Nutzer, weil es einfach so ein Ding ist. Ich sehe es nicht, ob die an ist. Sehr vernünftiges neues Feature, ja.
Genau. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das Lämpchen gesehen habe, was sie da jetzt stilisieren, weil sie machen wirklich quasi ein Lämpchen, also ein kleiner Kreis, der eingeblendet wird, und zwar direkt rechts oben in der Kante neben dem Notch ist dieses kleine Lämpchen dann zu sehen, entweder gelb für Audio oder grün für Video, wenn das im Hintergrund läuft, und geht halt eben wieder weg, wenn es abgeschaltet wird. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall überhaupt erstmal ein Indikator. bei einem Smartphone da jetzt eine echte LED einzubauen, hätte ich auch nicht wirklich erwartet, weil das ist einfach immer so ein Platz- und Nutzen-Thema. Das müsste dann auch dann irgendwie unterm Glas montiert sein und. Das ist alles.
Nee, das ist so unnötig aufwendig. Das muss nicht sein.
Das mit den LEDs hat sich einfach in der letzten Zeit erledigt. Bei den Android-Phones gab es ja immer wieder mal LEDs. Sogar da hat sich das erledigt zum Großteil. Ne? Ja, gut. Also, schöne Sache. Finde ich gut. Bin mal gespannt, ob der Indikator so bleiben wird oder ob das jetzt nur die erste Lösung gewesen ist. Gerade an sowas wird auch in den Betas immer wieder mal noch gearbeitet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Indikator ein bisschen eindeutiger wird als so ein kleines Pünktchen. Das muss man dann vom Mac schon kennen, um das zuordnen zu können.
Ja, warten wir mal ab, wie es wird.
Genau. Ja. Jo, was haben wir sonst noch? Nur ausgewählte Bilder freigeben. Ah ja, okay. Also es gibt eine Möglichkeit, dass man jetzt den Anwendungen verschiedene Bilder aus der Fotobibliothek freigeben kann, aber nicht die gesamte Fotobibliothek. Damit, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass man auch schreibend diese Bilder Zugriff bekommt. Das konnte man nämlich in der Vergangenheit nur mit diesen vollen Rechten machen, dass man also ein Bild bearbeiten können wollte und das war halt eben vorher nicht möglich. Nur übergeben bekommen konnte man sie schon länger durch so einen Fotopicker, dass man also nicht die Rechte für die gesamte Bibliothek anfragen musste, aber sobald man schreiben wollte, musste man die gesamten Rechte bekommen. An der Stelle scheinen sie also jetzt auch dort weitergemacht zu haben, was das Rechtemanagement angeht, sodass man dann eine Auswahl von Fotos freigeben kann, aber eben nicht alles. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache wie das, was wir eben mit der Musikbibliothek-Freigabe hatten. Das wird halt eben alles zum Fingerprinting verwendet, um Benutzer identifizieren zu können. Und bei Fotos natürlich noch viel mehr. Da kann man halt eben auch mal schnell eine Gesichtserkennung drüber laufen lassen und solche Sachen. Das ist halt eben keine schöne Sache. Die gesamte Fotobibliothek bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Das Erste, was ich schon seit Jahren standardmäßig immer ablehne, ist Facebook das freizugeben, weil die da wissen wir, dass sie es durchschnorcheln. Und gibt aber bestimmt auch noch einige andere Anbieter, wo man vorsichtig sein sollte.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein gutes neues Feature. Auch hier ist aber die Frage ist, wann das Pflicht wird. Das ist viel eher die Frage. Frage ich mich auch immer bei so Kontaktsachen, dass man es die Möglichkeit gibt mit also wie gesagt, bei WhatsApp zu sagen, okay, du kannst jetzt auf den und den zugreifen, den Rest brauchst du nicht prüfen, Punkt. Und das wird immer alles erst umgesetzt, wenn Apple auch die Leute zwingt. Und das ist ein bisschen schade, aber okay, abwarten. Bei Sign in with Apple machen sie auch die Pflicht dran. Und
Wäre das nächste Thema dann an der Stelle. Das ist unser nächstes Thema.
Ja, ja.
Und zwar kann man jetzt seine Accounts upgraden, dass man Sign-In with Apple benutzen kann.
Genau.
Das ist natürlich, habt ihr euch das schon mal gewünscht?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, auch etwas, was nur dann Sign-In with Apple kann. Ich glaube, das gibt bei anderen nicht.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Super Sache, total praktisch. Ich habe zwar jetzt schon einige meiner Accounts eingestampft, aber ich werde schon noch den einen oder anderen finden, wo ich es dann übertrage.
Ja, finde ich spannend. Habe ich so auch noch nie gesehen. Mal gucken. Es soll ja mandatory werden, glaube ich, gehört zu haben. Ne? Also sie wollen es vorschreiben, dass man das machen kann. Bin mal gespannt, was so der ein oder andere Anbieter davon halten wird und ob es da Gegenwind gibt. Das presst natürlich dieses System da drauf. Aber Apple möchte das natürlich aus Privacy-Gründen auch. Ne? Deswegen...
Ja, gut, aber.
Aus Anbieterseite kann man das nicht gut finden, aber aus Konsumersicht ist das natürlich eine hervorragende Sache, weil ich diese Anonymisierungsfeatures und dieses Ganze habe, ist das Sign-In with Apple einfach eine sehr großartige Erfindung. Und
aber auch hier ist.
Ich kann mir nur wünschen, dass das erfolgreich
aber
wird.
Aber auch hier ist ja sehr wieder die Sache, dass man Vertrauen schafft, wenn man solche Privatsphären technisch sicheren Sachen benutzt. Also immer die Signalwirkung bedenken, finde ich aus Entwicklersicht. Wenn ich mich dagegen sträube und dagegen wehre, bin ich immer der Erste, der sich denkt, okay, alles klar, die wollen nur meine Daten dann im Grunde. Ansonsten würden sie sich ja nicht so riesig dagegen wehren, weil sie können ja Werbung für dich schalten. Sie können dir ein Newsletter schicken. Natürlich hat der Nutzer es am Ende einfacher, das abzudrehen, aber es ist ja nicht unmöglich, ne? Du verlierst den Nutzer nicht. Aber wenn du dauerhaft, weißt du, mit so Unternehmen wie Facebook dann als Login arbeitest, aber dann bei Privatsphäre technisch sicheren Sachen nein sagst, überleg mal, was das nach außen wirkt, was das heißt. Mhm.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche mir, dass es mehr. Letzten Endes kann ich einfach nur sagen, ich habe es tatsächlich, also Sign-in with Apple jetzt im Allgemeinen einfach sehr wenig gesehen, weil ich habe jetzt nicht viel Neues ausprobiert in der Zeit, seitdem es das
gibt. Du hast wahrscheinlich schon viele
Accounts. Weil ich einfach viele Accounts habe und habe halt eben nirgendwo irgendwo Sign-in with Apple sehen können, weil ich halt eben einfach dann existierende Accounts hatte. Und ich hatte mir schon das ein oder andere Mal gedacht, da würde ich ja dann schon gerne mal rüber migrieren, und das wird halt eben nie angeboten. Das ist immer so ein Riesensortier. Ich hatte das, glaube ich, letztlich schon mal erwähnt, nur dass ich mal versucht habe, Login with Facebook loszuwerden, und das ist auch ein quasi unmögliches Unterfangen.
Also ich habe 8 Apps mittlerweile, die das bei mir, wo ich das damit eingeloggt bin. Mhm. Unter anderem geht es mittlerweile bei der MacBlöd-App. Geht auch bei ihr. Okay. Habe ich sofort meinen Account eingestampft, habe mir dann seinen Apple-Account gemacht. Allerdings kein Apple Pay. Das ist noch etwas, wo wir dringend dran arbeiten sollten.
Ja, aber da habe ich die Tage eine Umfrage bei Ihnen in der App beantwortet. Da haben Sie danach gefragt, was ich gerne für Zahlungsmethoden hätte. Und da war auch Apple Pay dabei. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich habe es nicht gefragt.
Also Sie scheint es auf dem Schirm zu haben.
Ich war auch lange nicht mehr drin.
Ja, gut. Und dann, ja, also ich hoffe, dass Sie entsprechend positives Feedback für die Integration von Apple Pay bekommen haben. Vor allen Dingen an Ihren Terminals unterstützen Sie ja Apple Pay, und das wäre schon eine schöne Sache, wenn Sie das in der App machen würden. Per se haben die ja tolle Sachen gemacht in der letzten Zeit, ne? Also diese Automaten finde ich ja schon eine schöne Sache. Ich habe es immer gehasst, an die Kasse zu gehen und den Leuten rüber zu murmeln, was ich jetzt konkret haben möchte. Diese Automaten, ich liebe das ja, da irgendwie hinzugehen, mir mein Menü zusammenzustellen und mich dann hinzusetzen und mir das bringen zu lassen. Und mit der App ist das natürlich noch eine Nummer schöner. Ich kann das quasi eigentlich im Auto schon machen. Ja. Sag halt eben hier, ich komme das gleich holen, dann setze ich mich an meinen Tisch, sag, hier, ich sitze an Tisch Nummer 16, und dann bringen sie mir das dahin. Ne? Und wenn ich dann schon alles bezahlt habe und so weiter, umso besser. So, und das haben sie ja tatsächlich abgebildet seit einiger Zeit. Man muss aber leider eben in der App seine eigene Kreditkarte eintragen. Und da bin ich halt eben in der letzten Zeit auch ein bisschen was vorsichtig geworden, das einfach überall immer blind einzutragen. Und dann kommt natürlich da schnell der Wunsch auf, wenn das an den Automaten-Terminals im Laden funktioniert, dass sie es auch in die Apps einbauen. Das bietet sich ja eigentlich an.
Ja, ja, deswegen, das gibt's ja also
die ganze Zeit schon.
Sinnig wäre das in jedem Fall.
Ich bin gespannt. Wäre eine schöne Nachrüstung für diese App. Natürlich für alle dieser Arten von Apps. McDonald's, finde ich, hat da einfach nur schön vorgelegt. Das ist halt eben dieses Modern Store-Konzept. Sehr spannende Sache. Kann ich empfehlen, mal anzugucken für die Leute, die das interessiert. So sollte man das machen. Und wenn da jetzt auch noch Apple Pay in den Apps dazukommt, dann wäre das top.
Ja, wieder ganz viele Privacy-Themen, die Apple da weiter nach vorne bringt, sehr schön. Und wer Apple vertraut, der kann in Zukunft auch sein Auto damit starten, weil das ist die nächste Neuerung. Es gibt Car Keys. Also du hast die Möglichkeit, über dein iPhone oder über die Apple Watch dein Auto aufzuschließen. Und
ja. Im Prinzip den Schlüssel komplett zu ersetzen, genau. Ne? wenn die, also potenziell, wenn die Systeme das unterstützen. Sie haben eine sehr breite Supporter-Palette gezeigt, nämlich sage und schreibe.
Ja, sie stehen am Anfang.
Zwei Anbieter.
Sie stehen am Anfang. Ja, mit BMW und Ford und ja, gut. Mhm. Die müssen natürlich auch die anderen Anbieter erstmal da ins Boot holen.
Ja, es wird also ehrlich gesagt, ich glaube, es hat schon seinen Grund, warum nur zwei dabei sind, denn das ist so ein Thema, wo viele wahrscheinlich vorsichtig sind. Und ich weiß nicht, also entweder sagen sie, wir wollen das selber kontrollieren, oder sie sagen, interessiert uns nicht, weil was auch immer, wir sind die großen Kings. aber letzten Endes auf jeden Fall faszinierende Ankündigung gewesen. Es ist noch weniger es sind noch weniger Marken erwähnt worden wie bei CarPlay, und das waren schon wenige.
Ja, also, jetzt, also ich würde da auch mal abwarten, wie sich das ergibt. Ich meine, die Autohersteller hatten mit ihrem Keyless-Go auch schon mehrere Sicherheitsprobleme. Das war jetzt auch nicht alles fehlerfrei gelaufen immer. Die Dinger bringen ja auch ihren Vorteil mit, klar, nicht für den Autohersteller, das ist halt immer das Problem, aber für den Kunden, du kannst ja Schlüssel teilen, temporär teilen und sowas. Also da gibt es tolle Features, tolle Ideen. Ja, natürlich wieder alles nur für die absolut neuen Autos, keine Frage.
Aber ist ja klar, so. Ist leider immer genau dasselbe wie bei CarPlay. Ich glaube, ich hatte es auch letztlich schon mal erwähnt. Ich habe ganz knapp bei dem Neuwagen, den ich 2018 gekauft habe, den CarPlay-Support verpasst, der dann irgendwie zwei Monate später dann standardmäßig in die Systeme kam. Ich habe da ein Platzauto gekauft, was schon da stand, weil es schnell gehen musste. Ja, und da hatte ich halt eben Pech und habe mich so ein bisschen natürlich geärgert, weil mir klar war, dass ich jetzt dann für die nächsten N Jahre, sagen wir mal 10, was auch immer man so ein Auto fährt, halt eben jetzt kein CarPlay haben werde. Und dieser Aufwand dann da, so ein Autoradio nachzurüsten, das ist halt eben auch heutzutage alles nicht mehr ganz so einfach, weil das ist halt eben so eine tief integrierte Geschichte, ne? Also diese Radios, die sind ja halt eben nicht mehr einfach nur so ein Schachtradio, was man rausnimmt, ein anderes reinsteckt und alles funktioniert, sondern da hängt halt eben ein Display dran, welches über irgendeinen Port angesteuert ist, denn die Standard-Radios, die man so dann irgendwie zum Austauschen reinstecken kann, eben nicht ansteuern können. Dann funktioniert irgendwas nicht, was über den Bordcomputer läuft. Bei meinem Auto wäre das dann irgendwie zum Beispiel die Temperaturanzeige und solche Geschichten. Das ist immer unnötig Komplexität. Ich schweife wieder ab, aber ja, also letzten Endes kann man froh sein, wenn man entsprechenden Support in die Autos reinbekommt, und dann könnte es eine schöne Sache sein.
Also beim Radio nachrüsten ist das kein Problem. Diese ganzen Bussysteme sind ja standardisiert im Auto. Das ist ja alles CAN-Bus 2. Da gibt es dann immer passende Adapter dafür. Das ist heutzutage Gott sei Dank überhaupt gar kein Problem mehr. Kann man wunderbar nachrüsten, die ganzen Auto-Features. Auch mit Temperatur, Rückfahrkamera, Blinker, Temperatursysteme. Das kommt ja alles darüber. Das ist alles gar kein Problem mehr.
Ja, also ich hatte mir das bezüglich dem Clio 4, den ich jetzt gerade fahre, angeschaut, und da war kein Radio dabei, welches das integrierte Display ansteuern konnte. Bitte gerne Infos an mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber mein letzter Stand war, dass das nicht supportet wird. Vielleicht ist das kein Standardprotokoll, das ist irgendwas Proprietäres.
Meinst du jetzt von CarPlay dann oder vom Autoradio selber?
Vom Autoradio selber. Da ist ein fest verbautes Display in dem Auto, und das Autoradio, das ist da quasi dahinter verbaut, aber das ist nicht eine feste Baugruppe, sondern man kann das Radio im Prinzip tauschen, aber das ist halt eben dann scheinbar keine Standardlösung, wie diese Radiokomponente das Display ansteuert.
Ja, können wir.
Und dann müsste ich da mir ein Display davor schnallen, und dann fängt es halt eben an, bastelig auszusehen. Da kann man es auch gleich sein lassen. Dann, also beziehungsweise dann ein iPhone davor klemmen, was ich jetzt gemacht habe. Ja, gut. Also leider immer wieder ein bisschen was ungünstig. Wenn irgendwelche Tipps für Renault-Fahrer existieren, bitte gerne an mich. Ja, gut. Abgehakt das Thema, oder? Noch irgendwas dazu? Ja, gut. Dann kommen wir für iOS 14 tatsächlich erstmal zum Ende. Wir haben bestimmt noch irgendwie viele Sachen vergessen, aber so als erste Übersicht, glaube ich, sind wir soweit ganz gut dabei. Zu erwähnen wäre noch, was natürlich zu erwarten ist, dass wir eine Veröffentlichung für den Herbst erwarten. Wir hatten es noch gesagt, für den Juli wird eine Public Beta also ist von Apple angekündigt worden, eine Public Beta. Da kann man sich für registrieren, wenn man jetzt einer der Eiligen ist. Auch hier gilt natürlich erstmal noch der Rat, bitte immer vorsichtig sein. Auch die Public Betas können noch kaputt sein. Also auch dort bitte immer zumindest zur Not ein Ersatzgerät noch parat haben, was man dann mal aus der Tasche ziehen kann, wenn es dann doch streiken sollte. Und ansonsten warten wir einfach jetzt ab, wie die weiteren Betas sich entwickeln und vor allen Dingen auch, wie dann noch die ein oder anderen Features dann weiterentwickelt werden oder auch dann erst in die Geräte reinkommen. Und dementsprechend werden wir dann im Anschluss wieder von den Themen berichten, wenn es was zu berichten gibt. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Das wäre zu schön. Denn wir haben ja gerade mal ein System abgehakt. Womit machen wir weiter? Ich würde sagen, iPadOS, ne? Bietet sich an.
Ja, iPadOS. Erstmal können wir sagen, eigentlich alles, was wir gerade besprochen haben, gilt auch für iPadOS.
Genau.
Ich weiß jetzt,
ist ja immer noch dieselbe
Basis. Außer Kaki. Ich glaube, das geht nicht mit iPadOS. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ziemlich.
Gut. iPhone und Watch.
Ja, genau.
Genau.
Also die iPads haben auch überhaupt keine NFC. Nee, ne? Also das wird wahrscheinlich ja über NFC laufen. Genau.
Also ja. Ansonsten aber, ne, Widgets gibt es auch auf dem iPad, die dasselbe Designprinzip, alles gleich wie beim iPhone.
Ja, alles gleich eben genau nicht. Das ist das Verwirrende daran, denn als ich das hier auf mein Test-iPad aufgespielt habe, wollte ich dann auch gleich erstmal ein Widget in auf die entsprechende erste Seite von meinem Homescreen ziehen und war dann verwirrt, dass das nicht geht. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet und wurde auch nirgendwo von Apple explizit erwähnt, aber die Widgets scheinen auf dem iPad eben nicht in den Homescreen integriert werden zu können, sondern weiterhin nur in dieser Leiste zu funktionieren, die ja auf dem iPad so neben den Home-Icons zu sehen sein kann, wenn man das einschaltet, aber scheinbar haben sie die Integration nicht drin. Ist natürlich jetzt nicht ganz klar, ob es nicht fertig geworden ist oder ob es mit Absicht nicht integriert worden ist.
Vielleicht, um später zum macOS das gleichzuziehen, da geht es ja auch so nicht. Vielleicht wollen sie da ein bisschen mehr Konsistenz in den großen Displays, möglicherweise. Ne?
Aber wäre es nicht genau da genau das Richtige? Also ich ehrlich gesagt konnte das erst überhaupt nicht glauben, dass sie das wirklich, also ich hoffe, dass das ist einfach nur nicht fertig geworden, weil das ist eigentlich die Idee. Ich möchte nicht einfach nur links so ein Band mit Widgets haben. Ich möchte mir diesen Screen so designen können, wie ich das auf dem iPhone jetzt kann. Das ist doch genau also richtig für diesen riesen
Bildschirm. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, das nicht auf dem iPad zu machen.
Ja, genau. Naja, wollen wir hoffen, es ist das, also dass es noch kommt. Und es ist einfach nur nicht fertig gewesen. Ist ein bisschen komplexer. Ne? Wir wissen ja, dass auf dem iPad dieser Homescreen bisher seltsam ist. Ne? Also gerade auf den ganz großen iPads sehr viele Leerräume, sehr wenig Icons. Das wurde ja mit iOS 13 ein kleines bisschen nachgepatcht, indem da man in einen Modus schalten konnte, wo die so ein bisschen zusammenrücken, wo halt eben dann die Today-Widgets an der Seite zu sehen waren. Und das war es dann aber auch, ne? So, und das, wie gesagt, das wäre jetzt einfach die Lösung. Aber vielleicht dauert es einfach was länger. Okay. Also lassen wir es für den Moment so stehen, denn wir hoffen, dass sich da noch was bewegt. Ja, die neuen App-Designs, das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, ne? Also, das ist jetzt quasi eine Alternative für dieses Tab-Leisten-Design gibt, was es ja bisher standardmäßig bei Apple überall und lange Zeit auch wirklich so als durchgesetzter Standard gegeben hat. Und stattdessen gibt es eben jetzt dieses Menü, was wir eben bei der Home-App schon angesprochen hatten, dass man von der linken Seite per Drag-Geste so ein Menü in den Screen ziehen kann und dort dann quasi dann ein ganzes Menü bekommt, welches dann letzten Endes dann die Möglichkeiten etwas breiter macht. Die Tab-Leiste ist ja immer etwas beschränkt gewesen. So die Anwendungsentwickler unter uns, sind sich immer schmerzlich bewusst dessen, wie wenige von diesen Tabs es gibt und dass es immer ein Riesenkampf ist, welche Sachen müssen da drauf, welche Sachen sollen dahin. Und jetzt an der Stelle lockert sich das zumindest beim iPad etwas dadurch, dass man da jetzt ein großes Menü hinpacken kann.
Ja, es ist einfach ein bisschen besser ausgenutzt und auch teilweise besser zu navigieren, weil man eh da mit den Händen weiter oben ist, als bei den großen Displays auf dem iPad immer ganz unten rumzuwuseln. Das ist, denke ich mal, designtechnisch, gerade auch mit Hinblick auf Catalyst und die Skalierbarkeit der Apps mit Sicherheit nicht verkehrt, ja.
Wo du gerade Catalyst sagst, das ist natürlich auch bei Apples Developer-App, was so das erste war, wo mir das auffiel, dass die so eine Seitenleiste hatten. Und es hat sich ja dann bestätigt, dass die Seitenleiste jetzt ein neues Standardelement ist. Das hat also voll gepasst. Das hat halt eben schön gepasst. Ne? Also die Mac-App, die hat halt eben dann eine Seitenleiste, die ganz klassisch wie eine Mac-Seitenleiste aussieht. Beim iPad finde ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wahrscheinlich aber jetzt auch einfach deswegen, weil ich so wahnsinnig gewöhnt an die Tab-Leisten bin und das natürlich jetzt erstmal ein bisschen was Umgewöhnung ist. Nichtsdestotrotz muss ich gerade noch hinterher schieben, dass mein erster Gedanke, als ich dieses Menü selber aufgerufen habe, schon war, dass das im Prinzip ja doch eine Rückkehr zu den Burger-Menüs ist. Ja
gut, aber nicht auf...
Der das auch gedacht?
Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt, weil es ist nicht auf dem iPhone, auf dem iPad, finde ich, macht das einfach Sinn. Ja. Auf dem iPhone wäre das katastrophal. Ja. Auf dem iPad macht das aber völlig Sinn. Ich vermisse diese Tab-Leiste überhaupt nicht. Ich fand die nie besonders toll auf dem iPad. Die hat mir nie gefallen darauf. Gerade auf dem großen nicht, fand ich die reine Platzverschwendung. Überhaupt nicht gut, weil du eben 5 Punkte da unten hast und da kommt mehr. Oder 4, glaube ich sogar nur. Totaler Bollox gewesen. Das fand ich immer schon schlecht. Und ich finde diese Seitenleiste genau das, was es benötigt hat. Gerade für Drag-and-Drop-Operationen im Files oder sowas, genial. Also finde ich eine total gute Sache. Ne? Also vor allem, weil sie das auch nur auf die großen Screens begrenzt haben. Also wir hätten so einen Kack jetzt auf dem iPhone gemacht, wo sie auch ganz klar im Talk gesagt haben, bloß nicht. Sie haben nicht gesagt, ob sie es auch ablehnen, aber ich vermute mal, sie würden es tun. Wobei ich gar nicht weiß, ob es technisch umsetzbar ist, das muss man noch prüfen. Wie gesagt, auf dem iPhone wäre das ösig und doof, aber auf den großen Geräten total sinnig. Finde ich total
gut. Ja, vor allen Dingen, weil der Benutzer, der kennt ja dieses Split-View, dass der links Sachen auswählt und rechts wird der Content eingeblendet. Von daher ist das ja alles bekanntes Verhalten.
Ja.
Ja, also so hundertprozentig discoverable ist das nicht. Ne? Also wenn ich jetzt so einen User-Interface-Designer Wissen wieder mal hinten aus dem Kopf rauskrame, es ist kein Button oder sowas da, mit dem ich das, an dem ich sehen kann, dass das da ist. Also ich weiß es nicht. Muss man mal schauen, wie das läuft. Ist halt eben gewöhnungsbedürftig, weil es jetzt einfach ein komplett neues Konzept ist, in dem Sinne, dass es als Standardnavigation da eingesetzt wird. Ja, muss man sehen.
Also es ist aber halt einfach für die größeren Screens ein sinnvolleres Konzept als diese Tab-Bar. Mal klar, die Tab-Bar sind die Leute vom iPhone gewöhnt, aber da muss ich halt mal an 2 Betriebssysteme gewöhnen, wenn es dafür sinniger und besser zu bedienen ist. Ich meine, wie viele Punkte man da unterbringen kann, das schon. Finde ich schon eine gute Sache.
Ja, klar.
Ja. Gut. Ja,
muss man mal schauen.
Ansonsten eine coole neue Funktion ist zwar nicht für mich, aber für alle anderen Scribble.
Warum nicht?
Weil ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir fast 1000%ig sicher, der wird von mir gar nichts erkennen. Bei meiner krakeligen Handschrift. Der wird.
Du hast noch gar nicht gesagt, was?
Ja, so dass er die automatische Schrifterkennung. Man kann dann in Textfeldern mit dem Apple Pencil schreiben, also handschriftlich. Und er schreibt das dann dahin, was für mich auch sowas ist, was ich nie machen würde, weil tippen bin ich viel schneller als mit Handschreiben. Aber klar, wenn ich jetzt gerade einen Stift in der Hand habe und will mal gerade was suchen, alles gut, der Workflow ist mir schon klar. Also ich verstehe schon, dass einige sich da sehr doll freuen würden. Wie gesagt, ich werde es ja auch ausprobieren, aber ich bin mir recht sicher, wie gesagt, bei meiner Handschrift wird iOS sagen, was ist das denn? Da hast du nur ein paar Linien gemalt. Es gibt ja noch diese Delete-Funktion, wahrscheinlich löscht er mir einfach nur alles, weil da das als Gekrackel wahrnimmt.
Ja, nee, das klappt schon relativ gut. Also ich habe es mir angeschaut, weil ich hier mein iPad Pro aktualisiert habe und da auch dann entsprechend mit dem Stift das testen konnte. Also grundsätzlich gibt es halt eben jetzt einmal die Möglichkeit, Texterkennung zu machen. Das heißt also, dass ich handschriftlich einen Text schreibe und dieser Text wird dann in
Computerschrift quasi übersetzt.
Ja, genau. Also wird dann quasi dann umgewandelt und in einem normalen Font angezeigt.
Du kannst das quasi in den Notizen markieren und kannst dann in Pages gehen und sagen einfügen und dann steht das da als normaler Text und nicht mehr als Handschrift.
Genau. Also ich schreibe einfach sukzessive meine Worte auf den Bildschirm. Ich sehe die auch, die faden dann so langsam weg und werden dann so Schritt für Schritt erkannt und dann entsprechend dann als normale Buchstaben dann entsprechend eingesetzt. Und dann kann man dann sofort ganz normal mit denen arbeiten. Dieses System, das funktioniert nicht nur in großen Textfeldern oder sowas, wo das jetzt dann besonders gut geeignet wäre für, sondern im gesamten System. Ich kann also einfach die Spotlight-Sucher aufmachen und dann in dieses Suchfeld dann handschriftlich mit meinem Stift reinschreiben. Ich muss nur quasi den ersten Punkt korrekt in dieses Feld reinsetzen und dann kann ich auch über die Ränder schreiben und so. Das funktioniert dann alles und der entsprechend erkannte Text, den ich geschrieben habe, wird halt eben dann in dieses Textfeld eingesetzt. Also
alle standardmäßigen Textfelder, ne, wird das funktionieren?
Ja, alle systemeigenen Textfelder nehme ich mal an. Kann gut sein, dass das bei manchen Sachen nicht funktioniert, wenn irgendwelche Anwendungen irgendwelche Custom-Elemente verwenden, aber standardmäßig dürfte das überall funktionieren. Das müssen die Apps auch gar nicht explizit unterstützen, sondern man kann halt eben dann einfach dadurch, dass dieses Scribble-System betriebssystemseitig unterstützt ist, dann
kann das Textfeld vom System aus her schon, das ist das Gute.
Genau, ja. Richtig. Gibt es neben dieser Übersetzungsfunktion, die also die Buchstaben erkennt und dann einträgt, gibt es auch noch, das war noch ein anderes Thema. Dieses System erkennt die Buchstaben. Ich kann dann die Buchstaben, die erkannt worden sind, darauf wollte ich hinaus, kann ich dann jetzt verschiedenen Arten und Weisen mit dem Stift auch bearbeiten. Das heißt, ich kann sie zum Beispiel mit so einer Zackenlinie durchstreichen, um ein Wort zu löschen. Ich kann ein Wort umkreisen, um es zu markieren, sodass ich dann Copy and Paste machen kann. Gab es noch mehr oder waren das nur die zwei? Bin gerade irritiert. Ich habe jetzt nur die zwei aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe noch eins vergessen. Mal gucken. Also auf jeden Fall, man kann dort ein bisschen Bearbeitung machen. Es gab sogar noch mehr. Man konnte irgendwie so mit L-Gesten dann Leerzeichen zwischen Wörtern machen, wo irgendwie ein Leerzeichen fehlt oder auch Leerzeichen entfernen und sowas. Also da gab es noch einige Gesten.
Ja, diese Smart Selection hast du auch gehabt noch, ne?
Ja, Smart Selection, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Notes-Feature, was also nur in der Notes-App funktioniert. Das wollte ich ausprobieren, habe ich noch nicht sehen können. Könnte sein, dass das in der Beta 1 fehlt momentan. Aber sie hatten das tatsächlich gezeigt, dass man in Notes seinen Text handschriftlich schreiben kann, so wie das in der letzten Zeit von vielen Leuten ja gerne in solchen Notiz-Apps benutzt wird, sodass also der handschriftliche Text stehen bleibt auf dem Dokument, was man dann ergänzen kann um Zeichnungen zum Beispiel und sowas, wenn man Notizen macht. Und dieser Text, der ist dann in Notes jetzt in Zukunft selektier- und verschiebbar. Das heißt also, ich kann das quasi markieren, ich kann das in der Gegend rumschieben und er hat letzten Endes dann auch die Buchstaben erkannt. Das heißt also, sogar da kann man dann Texte kopieren und dann als normalen Text irgendwo pasten und solche Geschichten. Aber das haben sie nur in der Präsentation gezeigt, das ist scheinbar noch nicht ausgerollt. Ich habe es zumindest nicht sehen können. Muss man sich dann nochmal anschauen, wenn es verfügbar wird. Ja, alles in allem klingt sehr schön. Leider muss ich sagen, für mich so ein bisschen ein Wehmutstropfen in die Richtung von dem, was Sascha eben am Anfang gesagt hat, denn die Erkennungsrate bei meiner persönlichen Handschrift ist absolut unterirdisch. Also ich habe selten was Schlimmeres gesehen. Ich hoffe, das ist nur ein Anlaufproblem, dass sie da irgendwie momentan gerade Probleme haben, aber wenn das die Qualität hat, dann ist das für mich quasi unbrauchbar mit meiner Handschrift. Und wie Sascha eben schon sagte, leider kommt man von seiner Handschrift nicht weg. Ne? Also das ist halt eben ein unglaublicher Aufwand, seine Handschrift umzugewöhnen. Vielleicht hat das der ein oder andere mal gemacht, dass er irgendwie einen Buchstaben blöd fand und sich versucht hat, den anzugewöhnen, den Buchstaben anders zu schreiben. Das dauert Wochen und Wochen, bis man das wirklich verinnerlicht hat und dann wirklich ohne nachzudenken diese Buchstaben dann anders schreibt. Das hat man ja einfach seit Jahrzehnten trainiert und geübt, und das, sowas rauszubekommen ist immer schwer, und deswegen ist es natürlich auch sehr schwer, dann dort die Erkennungsrate hochzubekommen. Ja, man kann versuchen, ein bisschen weniger klauig zu schreiben, ja, also so halt eben, wie man das halt eben selber auch vom Papier kennt. Ne? Man kann halt eben schmieren und man kann gut lesbar schreiben, und da gibt es noch viel Varianz dazwischen, aber wenn man halt eben mit der Standardart und Weise, wie man eben selber schreibt und wie man es auch selber lesen kann, was ja dann die Voraussetzung bei der persönlichen Handschrift ist, und wenn das dann Scribble nicht erkennen kann, dann werde ich das wahrscheinlich nicht aktiv benutzen, aber ja, wird man dann mal abwarten müssen. Vielleicht bin ich da auch einfach nur ein schlechtes Beispiel, weil ich eine sehr unleserliche Handschrift habe. Das kann man mal so annehmen für den Moment.
Ja, das wird auf jeden Fall mal interessant werden, wie gut das am Ende noch funktioniert.
Mhm. Ja, sowas kann sich natürlich auch immer weiter verbessern. Vielleicht zeichnen sie das auch dann wiederum auf. Da kann ja das System potenziell auch noch weiter angelernt werden. Ich weiß nicht, wie gut jetzt dieses neuronale Netz ist, was sie da jetzt schon im Einsatz haben. Muss man halt eben mal schauen. Wahrscheinlich ist Handschrift einfach ein Biest, ne? Also per se würde ich mal behaupten, das ist bestimmt eine der komplexesten Lösungen, die man ein neuronales Netz trainieren lassen kann, einfach weil es so eine unglaublich große Varianz bei den Handschriften gibt. Das ist nichts, was man einfach so mal schnell irgendwo reindengelt.
Nee, auf keinen Fall. Handschriftenerkennung ist wirklich nicht einfach.
Ja, gut. Hatten wir sonst noch irgendwas zu erwähnen?
Ja gut, es gibt noch eine Shape Recognition, ne, die dann doch, weiß ich, Sterne, Pfeile etc. erkennt. Wundert mich, dass das erst so spät kommt.
Auch in Notes nur drin. Ne? Das ist in der Keynote gar nicht so richtig klar geworden, aber habe ich dann beim Ausprobieren gesehen. Ich habe es noch gar nicht richtig intensiv ausprobiert, aber das ist bestimmt eine schöne Sache. Da muss ich mal noch ein bisschen was mehr mit rumspielen. Also grundsätzlich Notes scheint spürbar aufgewertet zu sein jetzt durch Scribble und dann halt eben auch ein paar Sachen, die sie da jetzt dann noch ergänzend gemacht haben. War ja auch in der letzten Zeit gerne mal so, dass die Notes-Leute da oft Features vorlegen, die dann im Folgejahr wiederum fest ins Betriebssystem wieder integriert werden. Das würde mich nicht wundern, wenn dann hier sowas wie die Shape-Erkennung, Form-Erkennung dann letzten Endes dann auch noch irgendwo ins Betriebssystem einfließen werden in Zukunft, dass das überall funktioniert oder sowas.
Ja.
Schöne Sache.
Abwarten. Genau. Also. Ja, ansonsten gäbe es noch, gab es noch die Data Detectors, ne? Also die erkennen dann auch in der Handschrift halt Adressen, Telefonnummern und E-Mails. Auch interessant. Mhm. Sprich, kannst draufdrücken, dann öffnet der auch direkt Mails oder was auch immer man dann eingestellt hat als E-Mail-Programm. Finde ich auch eine coole Funktion.
Mhm. Ja. Ja, genau. Und was hatten wir noch? Apple Pencil Support wurde noch erwähnt, dass das jetzt im Browser funktioniert. Das bin ich ja mal gespannt. Könnte dann bedeuten, also habe ich auch noch nicht gesehen, aber zumindest jetzt erwähnt gesehen, dass das halt eben auch jetzt im Safari möglich sein soll. Müssen wir sich mal angucken, ob das jetzt irgendwie eine Standardschnittstelle wird oder was das ist. Hat man nicht viel zu gehört?
Nee, viel haben sie nicht dazu gesagt, dass Wird interessant. Aber
wäre natürlich für die ganzen Web- und JavaScript-Bastler da draußen keine schlechte Sache,
ja.
Wenn man solche Sachen auch exposed bekommt. Das ist immer ganz lustig. Kann man ja dann schön mitarbeiten. Ja,
gut. Die Suche wurde überarbeitet. Spotlight. Mhm. Ist jetzt nicht mehr so Fullscreen-mäßig, sage ich jetzt mal, wie man das von iOS oder auch bisher von iPadOS kennt, sondern jetzt mehr Mac-Style.
Ja, genau. Ja. Hat mich direkt an Spotlight erinnert, also an das klassische Mac-Spotlight, was halt eben einfach drüber geblendet wird. Und wenn ich was eintippe, einfach eine unkomplizierte Liste unten drunter angezeigt wird und wo ich dann was auswählen kann, aber ja in der Regel dann darauf spekuliere, dass das erste das Richtige ist und dadurch kann ich dann einfach Enter drücken und das auslösen. Und ja, das wurde jetzt hier quasi auch so umgesetzt. Und in dem Sinne bewegt sich dann auch hier das iPadOS mehr in die Richtung, dass, ja, gut, also so ein paar Sachen im Prinzip auch so, wie sie es ja vorher angekündigt hatten, sich so ein bisschen was in Richtung Desktop-OS bewegen. So, damit sind wir übrigens auch mit unserer iPadOS-Liste durch. Fehlt so ein bisschen was, dieses Thema, ne? Oder wie habt ihr das empfunden? Also, ne, wir haben ja viel darüber spekuliert, dass beim iPad ein paar Sachen brotnötig sind. Du meinst jetzt,
dass wir mehr erwartet hätten? Ja, bestimmt. Deutlich. Also ich habe auch eigentlich gedacht, da sie ja schon iPadOS angekündigt haben, also als Eigennamen so, dass da ein bisschen mehr kommt. Also ja, das mit dem Stift ist cool. Jetzt kenne ich die Nutzungszahlen nicht vom Stift, wie viele Leute sie da tatsächlich glücklich machen werden. Wäre mal interessant, aber es werden sie uns ja nicht verraten, weil sie ja jetzt extrem stark drauf gesetzt haben, behaupte ich jetzt einfach mal, nutzen es wohl viele. Aber ansonsten muss ich ja ganz ehrlich sagen, außer Stift und Suche, ja, ein bisschen Widgets, klar, ne, ein bisschen Browser, also das, was halt auch von iOS kommt. Aber ich hätte mir mehr Abgrenzung in Richtung, wir machen iPadOS schon gewünscht. Also gerade Multimonitor-Support war für mich eigentlich für dieses Jahr festgesetzt.
Ja, bin ich richtig enttäuscht gewesen.
Das hätte kommen müssen und halt diese ganzen, das ganze Multitasking, dass das ein bisschen einfacher vonstatten geht mit Splitscreens und den ganzen Sachen. Also das hat so ein bisschen gefehlt.
Ja, definitiv. Ja,
genau.
Also da
richtig.
Ja, müssen wir vielleicht doch ein bisschen auf nächstes Jahr warten. Vielleicht verraten sie doch noch was, das ist ja eine neue WWDC-Form. Vielleicht, ich glaube zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, also ich glaube, wenn, dann wäre das schon als Ankündigung mit rausgefallen. Ich würde mich wundern, wenn nicht.
Wobei, manchmal kommen ja auch Sachen erst noch im September, wenn da neue Hardware kommt. So, ja, und da abwarten. Einfach mal gucken. Aber ich hätte auf jeden Fall deutlich mehr erwartet.
Was spricht dagegen? Ne? Also die iPad Pros, die sind ja schon fully equipped für dieses
Thema. Ja, das stimmt. Ne? Das ist richtig. Ne?
Das haben wir ja schon alles durchgekaut, aber dieser USB-C-Port, der lädt ja ein, da Monitor
anzustellen. Ja, stimmt ja auch vollkommen zu. Ich hätte es ja auch eigentlich erwartet und wie gesagt, vorausgesetzt, gehofft, was auch immer. Ich würde, wie gesagt, auch gerne mal, wie du sagst, immer so schön Mäuschen spielen und gerne mal wissen, woran es liegt. Kommt Ihnen das nicht in den Sinn? Sind Sie nicht damit fertig geworden? Hat irgendein Produktmanager gesagt, ja, nö, finde ich doof? Ich weiß es nicht, ne? Das wäre halt die Frage.
Ja, schwer zu beantworten, aber ja, also meistens ist es ja so, dass diese Sachen eher länger in Entwicklung sind. Also ich spekuliere eher darauf, dass sie nicht fertig geworden sind. Könnte ja auch gut sein, in der letzten Zeit haben sie es ja auch häufiger gemacht, dass sie Features in den Punkt-Releases ausgerollt haben, auch schon mal größere. Vielleicht kommt auch tatsächlich irgendwie im Laufe des Jahres da noch was. Vielleicht wollen sie das tatsächlich mit einem iPad zusammen.
Überleg mal, wie starke Features im Punkt-Releasen kamen. Ne, Maus-Support und sowas. Ne? Kam ja erst mit 13.4 oder so. Ich sag mal so, ich würde es nicht für unmöglich halten, wenn sie sagen, auf einmal mit 14.2 und da kommt ein neues iPad, sagen sie hier, tada, Es gibt jetzt Multi-Monitor-Support oder so ein Kram. Würde mich jetzt, also es ist nicht mehr so fix gesagt, nur weil das jetzt nicht angekündigt wurde, kommt das auf gar keinen Fall mehr mit iOS 14. Das ist jetzt nicht angekündigt. Sie behalten sich ja dadurch auch immer noch vor, zu sagen, wir bringen es doch nicht. Ne? Solange es nicht angekündigt ist, erwartet auch keiner, dass es kommt. Ne? So, den Maus-Support haben sie auch erst plötzlich, also ganz im Ernst, war relativ plötzlich. Da hat ganz kein Mensch von gesprochen. Da kam ja die Beta und auf einmal war der, dann haben sie auch gesagt, ja, Accessibility, bla bla bla. Und auf einmal zack, ne, hier ist ein Feature, tada, da sind wir. Ne? So, das war ja völlig unerwartet. Und das war jetzt nicht so eine Sache wie bei AirPlay 2, wo sie es einfach nicht geschafft haben, ne? Bis einen Tag vor der WWDC. Mhm. Aber da ist ja wirklich so eine Sache, wo man, wie gesagt, kann man nicht versprechen, aber die wirklich sein kann, dass neues iPad 14.2, 3, was auch immer, dann als iOS-Version, dann heißt es hier, guck mal. Ne?
Ja, genau. Ist nicht auszuschließen.
Genau. Ansonsten haben wir heute schon so viel besprochen, so viele Themen durch, weil es einfach unglaublich viel. Wenn ihr hier unser Skript sehen könntet, das ist noch, dann kommt noch genug. Aber man soll es auch nicht übertreiben und außerdem, das nächste Thema, was kommt, wir können es ja schon verraten, wird ja wohl macOS sein, wo wir noch drüber sprechen werden. Nur das ist so viel, dass wir dem eine extra Folge widmen werden. Also nicht.
Ja, vielleicht nicht macOS eine extra Folge, aber
dem genau Rest dem eine Rest. Extra
Folge. Weil wir bewegen uns hart auf die 3 Stunden zu, wenn wir jetzt noch mit dem Thema anfangen, aber das überschritten. Und da wollten wir uns die Grenze setzen. Deswegen machen wir jetzt Schluss und werden dann im Laufe der Woche wahrscheinlich noch eine Folge nachschieben. Ein bisschen schneller vielleicht, als das sonst der Fall gewesen wäre. Weil wir wollen das natürlich dann auch entsprechend alles mal besprochen haben. Ja, in dem Sinne, temporär erstmal Tür zu.
Genau.
Und wir sagen dann kleine Pause und wir sprechen uns in ein paar Tagen spätestens wieder.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur
Vielen Dank. Bis bald.